Hallo und herzlich willkommen zurück zu Parlando mit mir, Bernhard Hanski, und einem hochkarätigen Gast aus der Welt der Oper. Mein heutiger Gast ist ein Publikumsliebling der Wiener Staatsoper, welcher sie für viele Jahre als Mitglied des Ensembles angehörte. Eben dort hatte sich nach dem Krieg das berühmte Wiener Mozart-Ensemble etabliert. Und wenn es so etwas wie eine zweite Generation davon geben sollte, muss man ihren Namen unbedingt dazu zählen. Doch nicht nur Mozart findet sich in ihrem breiten Repertoire, denn aus der Koloratursopranistin wurde allmählich eine große Lyrische. Und so wundert es auch nicht, dass sie manchmal gleich mehrere Partien innerhalb einer Oper sang. Aus dem Blondchen wurde eine Konstanze, aus der Barbarina eine Susanna, die schließlich zur Gräfin reifte, aus der Nanetta eine Alice, aus der Musetta eine Mimi und aus der Fiaker-Mili eine Stenka. Von Wien aus trat sie ihren Siegeszug in die Welt an, sang sowohl an der Metropolitan Opera in New York als auch am Royal Opera House in London. Es ist die besondere Schönheit ihrer Stimme und der edle Klang, der sie so unverwechselbar macht und der ihren Kollegen Nikolai Giaurov wohl zu dem Ausspruch »Das Kind hat eine tierische Musikalität« hinreißen ließ. Dank einiger Einspielungen kann man das auch heute noch bestätigen und nachvollziehen. Ich freue mich sehr auf das nun nachfolgende Gespräch mit Frau Kammersängerin Sona Gazarian.
Ich freue mich auch.
Frau Kammersängerin, schön, dass wir hier sitzen, dass wir mit Ihnen über Ihre tolle Karriere sprechen dürfen.
Dankeschön für die Einladung. Dankeschön.
Ich habe es Ihnen schon gestanden, Ihre Stimme begleitet mich seit vielen, vielen Jahren. Ich habe sehr früh angefangen, Musik zu hören, Arien zu hören, Sänger kennenzulernen und Sie waren gleich am Anfang mit dabei. Es war die Gräfin-Arie, Porgi Amor aus Figaros Hochzeit, die so beseelt klang, wie ich es auch seitdem eigentlich nicht mehr gehört habe. Ist die Gräfin auch eine Ihrer Lieblingspartien?
Erstens, es schmeichelt mir sehr, dass Sie solche Texte für mich benutzen. Aber wenn ich zur Definition Musik komme, was ist Musik? Wenn nicht Emotion, wenn nicht der Inhalt. Ich sage immer, man muss den Inhalt singen und nicht die Noten. Und daran liegt es. Und für mich Musik ist reine Emotion. Und diese Emotion weiterzugeben zu Publikum oder auf CDs, egal wo, das ist die schönste Belohnung für eine Künstlerin.
Ja. War das schwer für Sie zum Beispiel dann für eine CD-Produktion diese Emotion zu transportieren? War das schwerer, als wenn ein Publikum vor Ihnen sitzt?
Ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt ein Studiomensch. Aber wenn es sein muss, dann kann ich mich versetzen in meine Fantasie, dass ich ein Publikum vorhabe, die mich zuhört. Also das ist eine Fantasiesache. Natürlich, wenn nichts ist so wie Live-Aufnahmen, gar nichts, Live-Aufnahmen, da ist die Wahrheit, sage ich immer. Nichts ist angetastet, kein Ton ist verbessert, kein Ton ist schöner gemacht oder schlechter gemacht, etc., etc. Die Wahrheit ist bei Live-Aufnahmen.
Ja, ganz richtig. Ich würde sagen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, wovon ich spreche, würde ich jetzt gerne mal Ihre Gräfin einspielen, dass wir mal hören, wie schön dieses Porgi Amor klingt.
Bitteschön.
Thank you.
Haben Sie lieber die Gräfin gesungen oder die Susanna?
Eigentlich beide. Ich bin jemand, die alles probieren möchte, weil beide sind zwei verschiedene Seelen, Charaktere. Also man kann sich austoben, kann ich sagen. Und es entsteht dann in diesem Beruf keine Langeweile, wenn man vieles probiert und man gustiert eben von diesem weiten Repertoire. Ich habe wirklich genossen die Susanna, solange ich noch sehr, sehr jung war. Alle Rollen kamen zu mir. Dann habe ich gedacht, warum soll ich plötzlich in diese ganz jungen Jahren, ich war in meine 20er, warum soll ich Gräfin singen, wenn ich noch Susanna bin? Mhm. Dafür habe ich noch Zeit. Und genau so ist es gekommen dann.
Und der Wechsel war dann irgendwann einfach ganz selbstverständlich, dass
das
man jetzt
weitergeht.
Das
war selbstverständlich, ja sogar. Es gaben Vorstellungen, wo ich die Gräfin sang und andere die Susanna sang. Also das gab es auch und das machte Spaß.
Frau Kammersängerin, Sie sind geboren in Beirut im Libanon als Tochter armenischer Eltern. Wie kommt diese Mischung zusammen?
Ja, diese Frage werde ich immer wieder gestellt und zu Recht. Ich bin dort geboren, weil Armenier sind auf die ganze Welt zu Hause, sage ich einmal. Und es ist Zufall, dass meine Eltern dort waren und Zufall, dass ich genau dort geboren wurde. Was eigentlich ich keine Sekunde bereue, denn Beirut ist ein wunderschönes internationales Land, Polyglott, man kann viersprachig einkaufen gehen. In die Schulen beginnt man viersprachig in der Elementary School und eben das Leben per se, Wärme, Klima, die Obstsorten, was es gab nichts, was es nicht gab. Man soll das vorstellen wie ein Monte Carlo, wo es alles gibt. Also das Meer, 5 Minuten von mir. Nebenbei, wenn man Skifahren möchte, man fährt 3 Stunden, hat man die Berge. Und dieser Multifaktor hat mich sehr, sehr gut getan. Und nicht vergessen, wir haben auch wenn es Mittleren Osten ist, auch Karajan war dort in Baalbek-Festival, wo er wirklich mit dem Philharmoniker musiziert hat. Ich war natürlich nicht dabei, weil ich war nicht einmal geboren, aber ich habe von Erzählungen gehört, er war sehr oft dort und es gab und es gibt ein kulturelles Leben, was eigentlich diese Stadt zu etwas Besonderem macht.
Und spüren Sie auch diese beiden Heimaten in Ihrer Brust, also sowohl die armenische als auch die libanesische?
Eigentlich, jetzt bin ich, muss ich sagen, ich bin glücklich. Ich bin ein Mensch. Was ist Heimat? Heimat ist das Herz. Wenn das Herz lacht, das ist Heimat schon. Wenn ich glücklich bin, das ist schon meine Heimat. Ich brauche keinen bestimmten Ort, um zu sagen, jetzt bin ich glücklich. Das entsteht in einer Person, wo das Glück zu Hause ist, dort ist meine Heimat.
Das ist schön gesagt, ja. Sie haben gerade schon angesprochen, in Beirut gibt es eine große Kulturvielfalt und darunter war dann auch die klassische Musik.
Natürlich.
Und so sind Sie auch dort beeinflusst worden, ja?
Richtig, also nicht nur beeinflusst, ich habe schon als Kind, ich glaube, ohne unbescheiden zu sein, das ist das Letzte, was ich nicht sein möchte, ich liebte Musik schon als Kind. Ich begann Klavier zu spielen mit 3.
So früh.
Und meine Mutter war Pianistin. Sie hat mir die Noten beigebracht und sie sagte, du hast ganz schnell diese Noten gelernt. Und ich habe gesagt, okay. Und danach, nicht meine Spielzeuge waren meine Spielzeuge, sondern das Klavier. Es hat magisch mich angezogen. Während zum Beispiel sonntags alle schliefen, ich war schon als kleines Kind, Kinder wachen ja früher auf, wie wir wissen, ich war beim Klavier und ganz leise tastete schon die Noten und machte Musik für mich. Und ich habe gedacht, wann wachen alle anderen auf, endlich, dass ich Musik machen kann. Aber das war mein Beginn eigentlich. Und dann natürlich, wenn eine Mutter diejenige ist, die das Kind unterrichtet, ist man ein bisschen verwöhnt. Das muss ich dazu sagen. Und nicht unbedingt das Üben war meine Stärke. Bis heute ist das geblieben. Und dann hat sie bemerkt, okay, jetzt braucht sie eine stärkere Hand, die sie jetzt übernehmen sollte. Und sie hat eine Klavierlehrerin engagiert für mich. Und da musste ich üben, aber auch nicht unbedingt. Sie wusste ganz genau, ob ich geübt habe oder auch nicht.
Als Pianistin natürlich.
Ja, natürlich. Und dann kam eben mit 7 Jahren mein erstes Klavierkonzert. Und meine erste Kritik ist mit 7 Jahren entstanden.
Das war wirklich ein Solokonzert vor Publikum?
Ja, vor Publikum.
Mit 7 Jahren. Ja. Erinnern Sie sich noch daran? Waren Sie sehr aufgeregt?
Ganz genau.
Oder war das Natürlichste der Welt?
Ich war nicht aufgeregt, aber ich wundere mich heute, dass ich schon damals wusste. Wissen Sie, Beirut hat ein milderes Klima und man hat nicht diese Heizung oder Aircondition, das gibt's nicht, weil es ist nicht notwendig. Nur wir hatten eben zu Hause so rollende Heizkörper. Mhm. Ich wusste noch, ich war bereit, aber ich bin zu den Heizung gegangen und meine Finger warm gemacht. Das heißt, ich wollte diese Agilität, wie man sagt, diese Flexibilität in meine Finger haben. Das erstaunt mich bis heute, dass ich das schon bemerkt habe, dass mit kalten Händen werde ich nicht so gut sein spielen. Dann habe ich meine Hände gut erwärmt und dann war Auftritt.
Wissen Sie noch, was Sie gespielt haben?
Ja, also jetzt auf Anhieb weiß ich nicht, aber mein Programm sagt Bände. Ich kann Ihnen zeigen, wenn Sie wollen.
Ah, das ist spannend. Also haben Sie da schon unbewusst auch vielleicht gedacht, Musik wird zum Beruf oder war das in dem Alter noch ein Hobby, ein Spaß?
Nein, es wäre total falsch zu sagen, als Kind weiß man gar nichts. Also ich habe niemals gesagt, ich werde Pianistin, ich werde Opernsängerin. Wie soll ein Kind das definieren?
Aber man hat ja Träume, man hat ja vielleicht so auch verrückte Träume. Haben Sie da was geäußert, wenn man Sie gefragt hat, was möchtest du werden, wenn du groß bist?
Mich hat diese Frage nicht gestellt.
Aha.
Gestellt wurde. Ich weiß nur, dass die Liebe zur Musik war für mich das Wichtigste. Die Liebe zur Musik hat mich eben dort geführt, wo ich viele später dort war.
Ja. Und wann ist es dann letztendlich der Gesang geworden? Wie kam das?
Es hört sich an etwas wahrscheinlich unglaublich oder Esoterik. Mit Esoterik nichts zu tun. Ich wusste, dass ich Musik machen möchte. Ich wusste, dass ich meine Gefühle öffnen möchte und weitergeben möchte. Das war für mich das Primäre. Ob ich dann Karriere mache, das steht in die Sterne. Also als Kind oder auch als Teenager dann habe ich niemals gesagt, ich möchte das und das. Wie kann ich wissen? Nur die Sehnsucht, Musik zu machen, war eindeutig dort. Jedenfalls, um Ihre Frage zurückzukommen, ich habe dann Klavier gespielt, auch Sänger begleitet, sehr gerne. Ich habe allerdings gespürt, wie die menschliche, ich war dann so 15, 16, wie die menschliche Stimme ist das Klavier noch weiter noch nicht. Und es mindestens, das ist meine ganz private Gedanke, und ich habe gesagt, ich kann nicht genug in mein Spiel, Klavierspiel, diese vehemente Emotionen rauslassen. In dieser Sekunde habe ich die Entscheidung alleine getroffen und zum Direktor des Konservatoriums gegangen, ohne irgendwas zu meinen Eltern zu sagen. Das war meine Entscheidung. Und ich bin nicht gegangen zu Sekretärin, Sekretärinnen etc. etc. Ja, ich war wahrscheinlich zu unbelastet, zu naiv würde ich nicht sagen. Ich war nicht naiv, aber unbelastet und glücklich. Oh, ich würde sagen, eher selbstbewusst.
Ja.
Eher selbstbewusst.
Sie hatten diese Erkenntnis.
Ja, wahrscheinlich. Irgendwas in mir sagte, nein, ich gehe nicht zur Sekretärin, ich gehe direkt zum Herrn Direktor. Der war ein Russe, eine sehr elegante, sehr strenge. Ich klopfte, er hat hereingesagt und die Sprache des Konservatoriums war Französisch. Das ist die, nicht Arabisch, sondern das ist die höhere Stufe, sagen wir. Und ich habe meine Studien auf Französisch gemacht und hat gesagt, was kann ich für Sie tun? Ich habe gesagt, Herr Direktor, bitte entschuldigen Sie tausendmal, dass ich Sie störe. Ich möchte singen und bitte nur Sie können mir sagen, welcher Professor hier ist die Beste. Ich glaube, der Mann war ziemlich erstaunt.
Er hat es gar nicht erwartet wahrscheinlich.
Gar nicht erwartet. Ein 15-jähriges Mädchen kommt und sagt so etwas, so eine Sätze und so selbstbewusst und dezidiert. Dabei trotzdem habe ich nichts gedacht. Ich habe gedacht, das ist ganz einfach normal, dass man sowas macht. Und hat seine Akten zugemacht, hat gesagt, kommen Sie jetzt genau mit mir. Habe ich gedacht, okay. Er ist mit mir in die vierte Stock gegangen, mich bekannt gemacht mit einer Dame, hat gesagt, bitte, diese junge Dame hier möchte singen. Bitte schauen Sie, ob sie Stimme hat, ob sie das Zeug hat zu singen. Sie hat gesagt, ja. Und somit begann das Ganze. Und sie hat mich noch am selben Tag angenommen.
Aber haben Sie davor für sich schon einmal entdeckt, aha, ich habe die Stimme, ich hätte die Möglichkeit? Oder haben Sie das wirklich so ganz frei einfach entschieden, ohne zu wissen, wie viele Möglichkeiten Sie überhaupt haben?
Nein, ich wusste schon, dass ich eine Stimme habe. Nur, dass ich anderes gesungen habe. Ich habe schon kleine Aufnahmen, wo ich Akkordeon spiele und gleichzeitig ganz, nicht in die Maske, sondern ganz Körperstimme singe. Und ich bin schon von unten bis hoch gegangen, bis A gegangen mit Körperstimme. Da war nichts in die Palette,
die
in den Gaumen,
ja.
Mit Naturstimme. Also da wusste ich, dass ich singen kann.
Ja.
Also mehr nicht. Aber natürlich erst später habe ich erfahren, dass es schon eine Maske gibt, eine Fokussierung gibt, etc. etc. Das kam später. Aber dass ich singen kann, weil es, das wusste ich, weil Musik war bei uns zu Hause ein ganz normales Element. Wenn alle nach Hause kamen, auch mein Vater, viel später, nach Hause kam, wir haben alle um das Klavier musiziert, irgendwelche Lieder gesungen. Das war wie eine tägliche Nahrung für die Seele. Und das hat uns eigentlich sehr glücklich gemacht. Auch meine Geschwister, die haben teilgenommen. Und wir haben gesungen stundenlang, bis wir, ja, das war ganz normal, ganz normal. Also für mich war nichts Abnormales, nichts Außergewöhnliches, nicht zu musizieren. Also daher habe ich gedacht, okay, ich habe die Stimme, ich singe natürlich mit Bruststimme, so das ist das Wort, Bruststimme, aber die Stimme ist einmal da. Ja. Alles andere kam nachher.
Und haben Sie in dem Alter auch schon, ich weiß nicht, wie da die Situation in Beirut war, gab es da Theater, Opernhäuser, wo Sie auch schon mal Vorstellungen gesehen haben, wo Sie dann gesehen haben, aha, so kann man auch singen, so kann das dann am Ende klingen?
Ich muss sagen, es gab viele Konzerte, wo ich mit meinen Eltern diese Konzerte besucht habe. Also kulturelles Level war sehr, sehr hoch. Ich habe allerdings, weil ich auch in die amerikanische Universität auch weiter studiert habe, ganz was anderes.
Psychologie haben Sie studiert.
Ja, richtig. Da war ich auch im Chor. Und dann irgendwann wurde mir solistische Partien anvertraut. Aber ich muss sagen, mein Ziel war nicht der Chor. Ich wollte selber singen. Das war immer dieser Wunsch, dieser sehr große Wunsch, wenn ich heute revidierend weiter schaue, nach hinten schaue. Das müsste riesig gewesen sein, dass ich solche Schritte genommen habe. Ob ich heute diese Schritte mache, das weiß ich nicht. Aber irgendeine Stimme hat gesagt, das machst du. Und diese Stimme habe ich bis eigentlich zu heutigen Tag, ich folge dieser Stimme. Und diese Stimme sagt mir, was falsch und was richtig ist.
Sie sind ein ganz intuitiver Mensch, ja?
Wahrscheinlich viel zu sehr.
Ja, aber das ist schön. Das,
sehr schön.
Das ist eben auch, wir haben so oft heute schon das Wort Ehrlichkeit gesagt in unseren privaten Gesprächen, das zeichnet Sie auch wieder aus als ehrliche, authentische Sängerin, so wie Sie singen. Ja,
ja, danke schön. Aber wie gesagt, warum sollte ich verstellen? Ja. Das ist nicht Sinn der Sache. Wir sind nur Miniaturen. Die Komponisten sind die Genies. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen oder versuchen, so nahe zu kommen zu deren Gefühle. Ja. Und nicht mein Ich ist das Wichtigste. Nein, wir müssen schauen und die Texte sagen alles. Man muss nur diese Poesien lesen. Und das höchste Kunst ist, wenn man das singt, was in die Zwischenzeilen steht.
Ja, aber das erstmal zu finden, das kann eben auch nicht jeder. Das ist die Kunst, ob man einen Zugang findet, zwischen diese Zeilen zu kommen oder nicht.
Ja. Ja.
Genau, Sie haben Psychologie studiert. Das war so ein bisschen die Absicherung oder waren Sie tatsächlich noch unentschlossen? Vielleicht wird es doch die andere Schiene. Wie kam dieser Wunsch, das zu machen?
Musik war und ist mein Luxushobby. Also wenn ich das so banal sagen darf, meine Eltern haben gesagt, du studierst etwas und dann mach, was du möchtest. Aber das hatte eher, glaube ich, mit Prestige zu tun, glaube ich eher. Aber muss ich dazu sagen, ich hätte auch was anderes, Political Science wollte ich machen. Aber dann habe ich gesagt, wo benutze ich Political Science? Was kann ich im Leben tun damit? Mit Psychologie, vor allem Kinderpsychologie, kann ich eventuell etwas anfangen.
Toll.
Und das war mein Hintergedanke, dass ich, deswegen, ich verstehe sehr gut mit Kindern, ich verstehe deren Nöte. Ich kann mit 100 Kindern sehr gut gehen. Alle sind still, plötzlich. Ja, da muss man, es ist eine besondere Gabe, glaube ich. Und bis heute, das ist geblieben. Und auch, da ich auch Menschen liebe, es hilft mir noch dazu, meine Menschenkenntnisse. Ich hatte das sowieso in mir. Glaube ich, das ist auch eine geerbte Geschichte, aber es hilft Menschenkenntnisse. Und ich weiß, woher eine positive oder negative Energie fließt. Und ich lasse sofort Distanz mit negativen Energien.
Das hat Ihnen bestimmt auch im Laufe Ihrer Karriere oft geholfen, oder?
Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Vielleicht in meinem Unterbewusstsein, wenn ich einen Mensch sehe, ich habe gesagt, okay, ich bin immer höflich, aber ich sage dann, okay, das war es, aber Platz.
Ja, verstehe.
Distanz bewahren.
Verstehe. Und hat Ihnen das auch manchmal geholfen, dieses Psychologiestudium, beim Erarbeiten der Rollen? Ich kann mir vorstellen, wenn man so einen komplexen Charakter hat wie eine Lucia di Lammermoor, das muss doch spannend sein, die aus dem Blickwinkel zu analysieren. Oder wie sieht das aus?
Das habe ich, diese Sachen habe ich für mich gemacht. Als ich die Lyrics, den Inhalt, zuerst lese ich meistens. Ich singe nicht gleich Musik und Noten, das kann ich natürlich prima vista, aber das ist nicht das. Ich möchte wissen, um was es geht. Das passiert automatisch eigentlich. Sobald ich beginne zu singen, das passiert in einem automatischen Weg. Es ergibt sich.
Ja.
Und danach, natürlich kann ich die Rolle, das Charakter so auf der Bühne stellen, was die Texte mir sagen.
Ja.
Nicht, was der Regisseur mir sagt.
Mhm.
Er kann sagen, ja, von diesem Tisch, wir gehen zu dem anderen Sessel und wir sitzen da. Aber trotzdem, da gibt es einen Freiheitsraum für jeden Sänger. Ob man das davon Gebrauch macht, ist hingestellt.
Ja.
Und die machen das, was der Regisseur sagt, und basta così.
Genau. Das Mindestmaß erfüllen, aber...
Genau, ja. Genau. Und wie gesagt, da ist viel Distanz zwischen, was er sagt und was der Künstler selber dazu beiträgt.
Ja.
Das ist der Punkt.
Haben Sie da auch manchmal gestritten, wenn Sie so gar nicht einverstanden waren mit einer Regieidee? Oder haben Sie versucht, alles irgendwie für sich möglich zu machen?
Also, ich bin eigentlich als Person, ich bin ein sehr harmoniesüchtige Person. Streit ist nicht meins. Das sage ich immer. Streit, es ist eine Vergeudung.
Energie.
Energien, absolut. Man kann reden, man kann höflich fragen und siehe da, dort ist Erfolg. Wenn man höflich etwas sagt, der Regisseur ist auch bereit, etwas zu ändern eventuell. Aber wenn man aggressiv kommt und sagt, was machen Sie hier oder etwas, sowas habe ich nie gemacht. Und ich habe auch nicht notwendig gehabt.
Ja.
Nicht notwendig gehabt. Vielleicht war das Glück wiederum oder meine Art, wie ich mit Sachen umgehe. Weil ich checke die Situation, mit wem kann ich so sprechen, mit wem darf ich das machen und das. So impulsiv ich bin, so vorsichtig bin ich auch. Also Diplomatie ist mein eigentlich eine meiner Lebensmotors nebenbei.
Bewundernswert. Sie sind dann nach Italien gegangen, um Ihre Studien, Ihren Horizont zu erweitern. Auch nicht so unüblich, oder? Aus dem Libanon sich dann plötzlich so einfach zu sagen, ich gehe nach Europa, nach Mitteleuropa und suche da nach neuen Möglichkeiten?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist auch passiert. Nämlich meine Eltern haben einen unentgeltliches Konzert nach meinem Diplom, Gesangsdiplom, organisiert. Und viele, viele Bekannte wurden eingeladen, darunter auch viele, viele Botschafter. Da saß nebenbei der italienische Botschafter, Dr. Aldo Penasa. Den Namen werde ich niemals vergessen, weil... Es ist irgendwie, das war auch Schicksal. Er ist dann zu meinen Eltern gegangen, hat gesagt, das junge Mädchen gehört nach Europa. Und somit war mein Schicksal besiegelt.
Von dort an?
Von dort an war ganz klar, der hat dieses Wort gesagt. Ich bin bereit, das Stipendium ihr zu
ermöglichen,
bezahlen. Ermöglichen, ja. bezahlen oder ja. was auch ja. immer. Also das war wie ein Geschenk für mich. Und natürlich, da landete ich plötzlich in eine ganz andere Mentalität, aber das macht überhaupt nichts. Italien ist ganz nahe zu unserer, also lebendig und temperamentvoll etc. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und ich hatte auch das Glück, dort mit den besten Professoren zu studieren.
Wer war das so? Mit wem haben Sie da gearbeitet?
Ich habe Lieder studiert mit Giorgio Favaretto, der war der Beste ever, was man sich wünschen kann. Er hat mir selber erzählt, dass er die ganzen bekannten Sängerinnen begleitet hat, wie Anna Moffo, Caballé, Elisabeth Schwarzkopf und. Und mit so jemand zu studieren, wo er weiß, wie die Lieder klingen sollten, war für mich der größte Geschenk. Das habe ich, das war in Siena, in Accademia Chigiana, wo der Conte hat das eben kinderlos war und sein Palast zu den Künstlern geschenkt hat. Ja. Und in so eine Umgebung zu studieren war schon für mich eine Ehre.
Ja, das glaube ich.
Es ist unglaublich. Also die Fantasie ist, man kommt sich wie in ein Märchen vor. Von jedes Zimmer kommt Musik, von jedes, auf jede Wand, die Wände waren mit besten Gemälde dekoriert. Also unglaublich schön.
Und im Land der Oper, das war wahrscheinlich auch Inspiration überall. Und
ja, natürlich. Ja. Das zweite Jahr, dann habe ich Oper dazu genommen und da hatte ich wieder Gino Becchi als mein Professor, der Bariton.
Ja, und bei ihm haben Sie dann Ihr technisches Rüstzeug bekommen. Ja,
ja. Er hat wirklich, er konnte wirklich gezeigt, wie man die Stimme stützt. Ich werde nie vergessen, dass er sich auf zwei Sesseln mit dem Bauch horizontal gelegt hat, um zu zeigen, ich kann so bleiben.
Also,
weil ich habe Stütze.
Mit dem Bauch nach unten oder nach oben?
Nach unten.
Nach unten,
auf
ja.
Auf den
ja.
Sesselholz.
Ja.
Und dann habe ich verstanden, was Stützen heißt.
Interessant.
Und mit ihm habe ich eben Lucia di Lammermoor gelernt.
Aha. Das ist spannend, weil Stütze ist ja auch immer so ein mystisches Thema für Sänger.
Sehr abstrakt.
Irgendwie jeder beschreibt das anders.
Richtig.
Es gibt da so oft Missverständnisse.
Ja.
Ja, spannend.
Ja, das muss man verstehen, weil das ist sehr abstrakt. Ja, diese zwei Professoren haben mir sehr, sehr geprägt und nachher war ich sogar ein Jahr in Accademia Santa Cecilia di Roma,
toll.
Wo ich auch mein Diplom abschloss mit Bravour und ich bekam Diploma d'Onore, sagen die Italiener, für besondere Leistungen sozusagen, in Lied sowie in Oper. Das hier haben wir nicht, aber das war für mich als ganz, ganz junge Sängerin, habe ich gedacht, oh Gott, mein Gott, ich bekomme
Ehre, ja.
große Ehre, natürlich.
Und welches Fach haben Sie zu der Zeit gesungen, die ganz hohe Koloratur?
Eigentlich das lyrische Element war immer dabei.
Ja.
War immer dabei, weil,
Also es war immer klar, es ist keine Königin der Nacht, zum Beispiel.
Wissen Sie, wenn ich die Wahrheit sage, das wollte ich selber nicht.
Aha.
Das hat meine Professorin in Beirut schon gegeben. Ich habe zu Hause das geschaut. Conclusio, ich habe gedacht, das ist nichts für mich. Das ist zu mechanisch.
Ja. Ja.
Ich möchte nichts Mechanisches singen. Ich möchte, wo ist die Seele? Ich bin gegangen und ich habe gesagt, Dankeschön, das bin ich nicht. Bitte geben Sie mir andere Sachen, wo ich mich hineinsetze, hinein erleben darf.
Wo Sie sich finden.
Ja, ich muss mich finden. Hier muss ich nur den F bekommen, okay, und dann Bravos und das war es.
Ja, Aufgabe
aber
erfüllt.
Wo ist meine Satisfaction? Wo ist meine
Das ist so wichtig auch beim Singen, oder? Ich meine, natürlich, wir singen fürs Publikum, natürlich. Aber erstmal müssen wir uns selber auch doch glücklich machen und irgendwas Erfüllendes haben.
Absolut.
Oder? Das finde ich auch immer so wichtig.
Absolut, ja. Absolut. Also, wenn man diese Emotionen nicht weitergibt, was ist dann, was bleibt, was ist der Sinn?
Was soll man transportieren?
Ja, ja, was soll ich dann geben zum Publikum? Okay, Bravos bekommt man bei Königin der Nacht. Okay, that was it.
Ja, ja.
Aber ich wollte mehr geben.
Ja.
Schon durch mein Wesen, ich bin sehr, sehr emotional. Und diese Emotionen eben weiterzugeben, das ist Wunderschönes.
Wie ist das, als wenn Sie sagen, sehr emotionaler Mensch, hat man da manchmal auch Schwierigkeiten auf der Bühne, dass man sich von diesen Emotionen nicht so distanzieren kann? Also zum Beispiel, wenn Sie eine tragische Figur, wie die Violetta, wie die Giulietta singen, geht Ihnen das wirklich auf der Bühne dann so nah, dass Sie manchmal mit Tränen kämpfen oder dass Sie das mitnehmen ins Privatleben? Oder ging das zu trennen?
Ich glaube, ein oder zweimal. Man muss schon distanzieren ein bisschen. Man muss schon wissen, sonst bricht die Stimme eventuell. Da gehört viel, viel Disziplin, die zwei Sachen unterscheiden zu können. Als der Alfredo mit Geld auf mein Gesicht. Dieses Szenario ist mir immer sehr nahe gegangen.
Das glaube ich. Das ist auch eine Szene, ich habe nur Baron gesungen, aber ich bekomme an der Stelle auch immer Gänsehaut.
Ja, das ist der Moment, nicht die Sterbeszene, nicht später. Genau diese Sekunde, weil diese Demütigung ist dermaßen groß.
Nachdem diese Liebe so da war, ne?
Ja.
Und das ist dieser Wechsel der Gefühle.
Genau. Und dann, er schmeißt ein Haufen Geld auf Gesicht und das war zu viel, aber da muss man wirklich die Emotionen kontrollieren sofort,
ja,
und trotzdem dabei bleiben. Die Rolle selbst, egal was ich sang.
Ja.
Dann ich war nicht ich, ich war Traviata, ich war Violetta. Und da muss man sich wirklich einen Strich machen, sonst das kann man, das kann man schon.
Sie haben dann auch Wettbewerbe gemacht und einen ganz großen Wettbewerb gewonnen, und zwar den Wettbewerb in Sertorenbosch.
Ja.
Das war 1970. War das der Startschuss, wo man so gemerkt hat, Achtung, da kommt jetzt eine neue Sopranistin auf den Markt?
Nein, Sie werden sich wieder lachen oder schmunzeln mindestens. Ja, ich bin risikofreudig. Und ich hatte schon mein Rückflugticket nach dem Studium. Und ich frage ich lese zufällig vor dem, auf dem Wand, da gibt es einen Wettbewerb in Sertogenbosch. Ich weiß nicht einmal, wo Sertogenbosch war. Es stand Holland, okay, Holland. Und ich frage direkt einen Freund, der allerdings in die Sprachabteilung war. Er hat Italienisch gelernt. Ich habe gesagt, fährst du mich dorthin? Er war ganz Himmel hinuntergefahren. Ich habe gesagt, weißt du, wie weit das ist? Ich habe gesagt, ist mir ganz egal, wie weit, fährst du mich oder nicht? Er ist vor Erstaunen trotzdem nicht hinuntergekommen, hat gesagt, ich fahre. Wissen Sie, was der Grund war? Bevor ich fliege, ich wollte wissen, was ich kann oder was ich nicht kann.
Sie wollten sich dem stellen, dem Vergleich.
Ja.
Ja.
Das war der Punkt. Gewinnen, nicht gewinnen, das ist kein Thema. Erstens möchte ich auch was erzählen, meine Eltern, was hast du gemacht all diese Monate?
Also die Zeit in Italien war vorbei. Sie wollten nach Hause gehen und
Das Studium war vorbei. Ich wollte nach Hause fliegen, aber habe ich zufällig gesehen auf dem Pinboard, dass sowas ist. Aha, okay. Teilnehmen ist gar nicht schlecht, okay. Ja. Und alles, wie gesagt, es fiel vieles in mein Schoß. Aber ich wollte es auch. Wollen und alleine fallen keine Sachen im Schoß, das weiß ich.
Man muss was dafür tun.
Man muss auch was dafür können, einmal. Wenn ich nichts kann, kann ich auch nicht dorthin gehen, richtig, in erster Linie.
Richtig. Und sich auch trauen, zu sagen, ich stelle mich dem jetzt.
Genau. Ja. Genau, ich wollte wissen, ob was geschehen ist oder auch nicht. Unbrauchbar kann sein.
Hatten Sie einen Plan B, falls zum Beispiel erste Runde das Ende gewesen wäre? Was wäre der Plan gewesen, zurückzugehen nach Beirut?
Gar nichts. Ich glaube, ich wäre zurückgeflogen. Ja. Zurückgeflogen. Aber ich bin gegangen ohne jegliche
Erwartungen.
Das war ja das.
Das ist auch eigentlich das Beste. Ne?
Das ist das Schöne. Ja. Ich hatte wirklich Freude ins Musizieren. Es gibt kein Muss. Ich muss ja nichts machen. Ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Und wie der Leben ist, ich glaube an Schicksal außerdem. Und genau das ist passiert. Deswegen sage ich, man möchte schon wollen, wünschen, aber dafür muss man auch können, das Können und das, die Zutaten müssen einmal da sein. Ich kann nicht mich wünschen, jetzt, liebe Gott, schenk mir das und jenes. Das, so geht das nicht. Aber wünschen, aber wissend an die Sache heranzugehen, sind zwei Paar Schuhe. Und ich habe das gewünscht und ich habe gesagt, okay, jetzt gehe ich. Und sogar, es war ein Stück, modernes Stück, das war ein Muss, den ich nicht in mein Repertoire hatte. Ich habe meinen Maestro angerufen, ich habe gesagt, Maestro, was kann ich singen? Hat gesagt, okay, jetzt nehmen wir von Menotti
Konsul?
Nein, nicht die Konsul, das andere.
Telefon.
Il Telefono. Okay, das ist ein schweres Stück, aber man kann darstellerisch gut machen. Ich habe das in zwei Tagen schnell gelernt. Ich habe gedacht, okay, gelernt ist gelernt, ich muss das auch eigentlich darstellen, weil die Texte sind nicht gerade how is the cat and how is your also es ist ein Telefonat.
Belanglos. Ja.
Belanglose Texte. Ich habe das gelernt und gegangen. Ich habe bemerkt, dass eine Französin genau Le Telefon singt. Und sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe gesagt, okay, das wird es sein. Das wird es sein. Und auch eine Österreicherin, die Aria di Gilda Caronome gesungen hat, wie ein Engel. Ich habe gesagt, die sind meine Kontrahenten, das weiß ich. Die werden gewinnen, aber dennoch, ich mache mein Bestes. Es ist alles okay. Aber sie hat sehr, sehr schön gesungen. Jetzt zwei Telefone.
das ist ein bisschen.
Direkt. Nur ihre war sehr tragisch. Sie hat eine schlechte Nachricht bekommen.
Aha.
Meine ist sehr lustig.
Aha.
Und how is the cat, how is the dog und so weiter und so fort. So Kleinod. Ich habe gedacht, ich muss was ganz Besonderes machen, damit das zustande kommt, dieses Stück. Und ich habe zu Pianist gesagt, irgendwas spielen Sie. Er war sehr, sehr lieb. Irgendein, der Telefon muss ja klingen, dass ich Telefon nehmen kann. Dann habe ich Telefon genommen, zuerst einmal von Chloe. Hallo und etc. Also so habe ich begonnen.
Die Geschichte dann.
Die Geschichte. Ja, ja. Und so habe ich gestaltet. Also das Publikum merke ich, die kommen aus dem Lachen nicht heraus, weil die Texte sind banal und ich spiele das, als ob nebenbei, so wie man heute telefoniert und was anderes auch macht. Ich glaube, sehr gut doch den Inhalt präsentiert. Dennoch habe ich niemals gedacht, dass ich irgendwelche Chancen für mich stehen, weil das Niveau war sehr, sehr hochgestellt. Es ist nicht ein Wettbewerb, dass irgendwie man geht und hat man leichte Chancen.
Bis heute übrigens. Ja, ist immer noch ein sehr anerkannter Wettbewerb.
Ja, ja. Richtig. Und was ich mache ist, wir singen, ich auch, und ich gehe ganz hinterste Reihe, und weil ich habe keine Illusionen gemacht, dass ich überhaupt gewinnen werde. Dann kam der Direktor, Präsident, das erste Preis geht zu, ein Name kam, okay, habe ich gedacht, das bin ich, also der hat von Dritten begonnen. Habe ich gedacht, okay, das bin ich nicht, schade eigentlich, vielleicht aber das Zweite wäre auch nicht schlecht, man denkt. Das Zweite kam, das war der Name von Französin. Habe ich gedacht, okay, das Zweite bin ich auch nicht. Jetzt ist meine Hoffnung war gleich null, eigentlich. Gleich null, habe ich gedacht, okay, sollte nicht sein, aber das ist nicht das Ende des Welt. Und erster Preis geht zu Sona Kasaryan, Beirut, Lebanon. Wenn Sie glauben, dass ich überhaupt mich irgendwo, irgendeine Aktion gehen, ich war wie ein Stück Eis sitzen geblieben. Ich habe keine Bewegung gemacht.
Sie konnten es nicht fassen, ja?
Nein, ich bin geblieben. Bis eben dieser Freund, der mich chauffiert hat, das bist du, hat er gesagt, bitte lauf jetzt. Erst dann habe ich jetzt kapiert, dass er hat dreimal den Namen gesagt und ich bin nirgends, ganz hinterste Reihe. Und ich bin dann gelaufen und er fragt mich, where are you, please? I said, sorry, I'm sitting right at the back. komme ich wieder zu diesem Thema, wünsch dir was.
Ohne zu sehr verbissen
Nein,
zu sein, oh, oder?
Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht. Und wenn nicht, eben nicht. Ja. Eben nicht. Ohne verbissen, ohne... Nur ich wusste, dass ich so singen kann, wie ich immer singe. Schön muss es sein. Mehr kann ich sowieso nicht machen. Es ist nicht in meiner Hand.
Ja. Und Sie haben wirklich mit diesem Menotti gewonnen? Also keine Traviata-Arie oder...
Oh ja, ich habe auch, genauso wie die andere Österreicherin, die Gilda gesungen.
Ach so, auch wieder direkter Vergleich.
Ja, deswegen, der direkte Vergleich ist da. Das muss man auch anders interpretieren. Es ist schon schwer, nicht diese Kadenza am Ende. Anscheinend, es kam besser an, weil ich habe sie, meiner Stimme zu ihr gegeben eigentlich. Ich habe gesagt, okay, sie singt sehr, sehr schön.
Wie so oft, es ist eine Geschmacksfrage, ja, was in dem Moment dann doch vielleicht mehr berührt oder die Stimmfarbe ansprechender ist.
Ja, wie Sie sagen, andere Interpretation, Stimmfarbe, die Emotionen weiter, das Publikum hineinzunehmen in den Gesang. Die sind nicht Publikum, Gesang, wir sind eine Einheit. Ob ich dem Publikum in meine Welt bringen kann.
In dieses Geschenk zu machen, da teilhaben
zu können. Ja, teilhaben zu können. Deswegen gehe ich auf der Bühne. Diese Atmosphäre zu kreieren, damit die in diesen ganz großen Kosmos hineinzukommen, wo ich gerade mich befinde. Das ist auch für Publikum nicht leicht.
Absolut.
Aber
absolut.
Wenn ich das nicht mache, dann brauche ich nicht auf die Bühne zu gehen.
Das sollte der Anspruch sein,
definitiv. Ja, ich meine, das sind Ansprüche, dass ich mich, niemand sagt das zu mir. Und das ist nicht, jeder singt, wie er singt, okay. Aber das war immer von Anfang an, von der Jugend an, ich wollte die Leute, die Zuhörer, egal wer das war, ob mit armenischen Liedern, ob mit heimatlichen Liedern, das Publikum involviert zu sehen. Und das liegt in den Texten, wie man diese Texte nimmt, annimmt und dann das Herz öffnet. Wenn ich das schaffe, in diesen Kosmos das Publikum hineinzubringen, dann habe ich viel geschafft. Oh. Weil in dieser Sekunde, dann sehe ich entweder, dass die Leute wirklich, wie oft, eben bei Lucias oder Traviatas oder bei manch sogar Liederabende, weil ich italienische Lieder gesungen habe. Mit Professor Dr. Verba. Ich werde diese Momente niemals vergessen.
Dem großen Begleiter. Ja.
Den großen Begleiter. Wir waren in Leipzig, Dresden, das war große Deutschlandtour. Und ich habe gesagt, Herr Professor, glauben Sie, es ist angebracht, italienische Lieder neben deutsche Lieder hineinzugeben? Hat gesagt, ja, unbedingt. Weil die Seele vor diesem Publikum schreit nach diesen Gesängen. Okay, ich hatte dennoch ein bisschen so
Bedenken,
kleine Bedenken, Herzklopfen. Und siehe da, beim ersten, zweiten, weil die italienischen Lieder sind wahnsinnig schön. Bellini, Donizetti, Verdi, Rossini. Das war eine Gruppe. Und ich sehe weiße Handtücher. Das werde ich nie vergessen, weil die Melodien sind sehnsüchtiger.
Ja, und die Leute waren berührt.
Sie wissen, was ich meine,
ja, ja.
Weil das ist Italienita pur.
Na klar.
Und deswegen, Professor Verba hat Recht behalten und gesagt, absolut, wir geben diese hinein.
Schön.
Weil sie interpretieren das sowieso sehr gut und die Seelen schreien nach solcher Musik. Das sind seine Worte. Ja. Und auch wenn ich Herzklopfen gehabt habe, die Aufnahme war wirklich, ich war überrascht.
Schön, hat Ihnen beiden Recht gegeben.
Vor allem Ihnen Recht gegeben. Ich habe schon einen Blick geworfen zu ihm, das werde ich auch nicht vergessen. Und ich habe so gemacht und er hat mit den Augen auch genickt, um zu sagen, siehst du, ich habe Recht gehabt.
Süß.
Ja, das ist so kleine Momente, die man nie vergisst.
Und wie kam dann der Weg nach Wien zustande? Wurde das eben bei dem Wettbewerb schon besiegelt? Ja?
Ja, das war auch so eine Geschichte. Ich war in Rom eben und nach Rom, ein Jahr, das genügt schon. Ich wollte nach Hause wieder fliegen, schon noch einmal, weil ein Jahr ist okay. Aber ich war immer selbstständig, muss ich dazu sagen, selbstständig. Ich habe immer überall wohlgefühlt. Ich habe meinen Plan gemacht und mein Leben in der Hand. Ich war nicht unbeholfen, sozusagen. Aber ich wollte eben nach Hause fliegen. Am letzten Tag sagt eine österreichische Freundin, die leider Gottes nicht mehr lebt, ich vermisse sie vehement, und denke an ihre Worte sehr oft, hat gesagt, Sonna, warum, bevor du fliegst, warum nimmst du nicht teil in Musikverein Wettbewerb? Das ist einmal im Jahr. Bitte, bevor du fliegst, bitte komm nach Wien und nimm teil. Und ich sage, ach, bitte, ich möchte nicht. Ich jetzt genug schon und jetzt möchte ich nach Hause fliegen. Okay, hat sie gesagt, schade, aber wäre schön gewesen. Gut, ich gehe in mein kleines Apartment in Rom. Das ist eben dieses gewisse unterirdische Gefühl, wovon ich sprach. Eine ganze Nacht habe ich nicht geschlafen. Im Bett drehe mich links zu rechts, links, rechts. Es ist kein Witz, das ist die Wahrheit. Eine Stimme sagt zu mir, so eine, noch heute kann ich hören. Das ist falsch, was du machst. Das ist falsch, was du machst. Dann habe ich gedacht, nein, wieder rechts gedreht. Die Stimme kommt wieder. Das ist falsch, was du machst. Links gedreht. Die Stimme ist noch immer da. Ich war dann total kaputt, also sehr, sehr müde, seelisch müde. Seelisch müde, weil wenn mir sowas passiert und ich nicht mache, das wird mir irgendwie beschäftigen für eine längere Zeit. Um 8.15 Uhr, das ist sehr früh, ich habe meinen Maestro angerufen. Ich habe gesagt, Herr Professor, ich habe eine Bitte an Sie. Bitte befreien Sie mich von dem letzten Konzertauftritt. Ich möchte nach Wien fliegen. Hat er gesagt, okay, das wird aber Maestro Siciliani nicht erfreuen. Und du singst außerdem als Letzter, du bist mein sozusagen. Ich habe gesagt, bitte, Herr Professor, sprechen Sie gut mit ihm. Bitte, bitte machen Sie. Ich werde versuchen, hat er gesagt. Versprechen kann ich nicht, ich werde versuchen. Und außerdem habe ich gesagt, Herr Professor, ich weiß, es ist sehr früh, bitte verzeihen Sie mir, dass ich so früh jemanden anrufe, weil vor 10 Uhr ruft man nicht an.
In der Regel nicht,
ja. Ich habe gesagt, können Sie mir schnell mir diktieren, welches Repertoire soll ich singen, das, welche Stücke ich am besten ankommt, welche. Er hat mir am Telefon das auch noch gesagt. Und dann kam, ich wartete noch auf sein Telefonat, hat gesagt, ja, Präsident Siciliani war nicht entzückt, aber Sie dürfen fliegen. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, aber macht nichts. Macht nichts. Ich laufe sofort zu Alitalia, kaufe ich mein Ticket, dann zu Post Office. Ich muss ja mein Programm bekannt geben, das ist eine der Bedingungen. Im Post Office, sagt man?
Postamt.
Postamt. Mhm. Lese ich gerade, das Datum ist längst vorbei zum Registrieren.
Oh.
Oh, oh, habe ich gesagt, jetzt kann ich nicht teilnehmen. Sehen Sie, wie ich unbeschwert, unbeschwert an die Sachen komme. Oh, oh, das wird nicht gut gehen. Und jetzt dennoch habe ich einen Telegramm geschickt. Ich habe gesagt, dass die nicht denken, okay, jetzt kommt jemand, ein junges Mädchen, und sagt, ich möchte trotzdem teilnehmen. Ja. Dass die nicht denken, ist sie okay? Oder ich habe gesagt, bitte, ich habe wohl Ihre Zeilen gelesen. Mir ist auch bewusst, dass ich ein wenig spät bin für die Registrierung. Aber ich würde mir sehr, sehr glücklich schätzen, wenn ich ihrerseits einen Ja bekomme. Und anbei finden Sie mein Programm. Da kann ich nur beten und warten. Ja. Es kam, und ich kannte Österreich nicht, es kam eine Nachricht. Ihr Telegramm hat uns so viel Spaß gemacht, dass Sie ab sofort, Sie sind natürlich drinnen und wir erwarten Sie.
Ach Gott, wie goldig.
Aber wirklich, das ist kein Spaß, das ist die Wahrheit. Ja. Ich habe gesagt, das gibt's Dinge im Leben, okay. Danach habe ich eben mein Ticket gekauft, geflogen. Ich habe gedacht, sehe ich vielleicht, die werden mit abholen, sehe ich vielleicht ungute, böse Gesichter. Nein, das Gegenteil, die lachen noch. Die lachen noch über dieses Telegramm, das ich geschickt habe.
Aber da sieht man wieder, wie wichtig es ist, authentisch zu sein. Und dass sie auch da einfach, sie waren ehrlich, sie waren so sympathisch, unbedarft. Das hat einfach Eindruck gemacht, als wenn sie jetzt gesagt hätten, hiermit bewerbe ich mich und so im Stillen hoffen, dass alles gut ist. Aber nein, sie haben gesagt, ich weiß das Problem. Und also so, wie sie es wahrscheinlich auch persönlich gesagt hätten.
Ja, sonst würden die Menschen denken, ist sie ein Analphabet?
Ja.
Oder? Also ja, man muss ein bisschen weiterdenken. Was denken die erste Impression?
Ja.
Eindruck
ja.
ist der
ja.
beste, sagt ja. man. Dass man zeigt, sie ist nicht dumm, aber sie hat eben das übersehen.
Ja, ja, ja.
Na, und was? Genau so kam es. Und die waren amused, wie die Queen sagen würde, amused. Und ich kam, die haben mich abgeholt. Und ich ging da im ersten Bezirk, ja. Im Hotel Schneider, der gibt es noch immer.
So.
Ich sehe mein Zimmer. Und seit dieser Zeit blieb ich in Wien.
Das heißt, dort haben Sie auch diesen Wettbewerb gemacht
ja.
und gewonnen.
Ja.
Und die Wiener Staatsoper hat gesagt, komm zu uns.
Ja.
Und das war sofort ein fixer Vertrag oder hat man Sie erstmal als Gast getestet?
Nein, das war ein dreijähriges Vertrag.
Oh, Luxus.
Dr. Ja. Marcel Pravi kam, ja. das war noch nicht einmal dritte Runde, nach dem zweiten Runde. Ich habe noch nicht gewonnen, gar nichts. Er kommt zu mir irgendwo bei einer Pause, sagt, bitte, hier ist ein Dreijahresvertrag für Sie. Wollen Sie das? Seien Sie so lieb und unterschreiben Sie.
Was denkt man da?
Warten Sie, meine Antwort. Ich bin sehr geehrt, Herr Doktor. Ich wusste nicht einmal, wer Dr. Marcel Pravi ist. Herr Doktor, habe ich gesagt, ich bedanke Ihnen, aber... Wissen Sie, ich möchte zuerst meine Eltern fragen. Ich glaube, er fiel von alle Wolken.
Das glaube ich.
Jedoch, er hatte...
War auch beeindruckt vielleicht, oder?
Sehr viel Respekt plötzlich, dass solche Jugendliche gibt noch, die sagen, ich möchte zuerst meine Eltern fragen. Ich kann nicht 3 Jahre, tschüss, bye bye, ich gehe. Das war ich nicht. Mhm. Ich glaube, so eine Antwort, er hat auch nicht erwartet.
Natürlich, gesagt, viele unterschreiben da blind ja, und sagen
blind,
Karriere.
Egal,
ja,
egal.
Was ich verdiene, ja, egal, Hauptsache das Haus.
Er hat genau
Haus,
so ja. gedacht. Ja. Blind hätten andere unterschrieben. Ich habe gesagt, nein, ich möchte fragen. Wieder zu Postamt, das sind meine Schicksale. Wieder zu Postamt, wieder Telegramm. Ja, liebe Papi, so und so und so. Darf ich ja sagen, was denkt ihr darüber? 3-Jahres-Vertrag. Mein Papa antwortete sofort, wir gratulieren dir, es ist deine Entscheidung, du entscheidest. Also ich bin diesbezüglich sehr, sehr dankbar zu meinen Eltern, die wussten, die dieses Vertrauen in mir hatten, dass ich etwas zustande bringen werde. Sonst hätten die mir, ich habe also sehr, sehr konservative Education. Und plötzlich das Zuhause verlassen und in Europa landen, das ist keine leichte Geschichte.
Das glaube ich, ja, ein großer
Aber
Schritt.
Aber das Antwort war sehr korrekt und ich bin sehr dankbar, dass das Antwort, es ist deine Entscheidung. Ja. Die haben an mir geglaubt.
Ja.
Und ab dann habe ich das war nicht einmal dritte Runde. Wir waren nicht so weit weg. Weil er hat gesagt, das ist uns egal eigentlich, Operndirektor sowie alle anderen, ob sie gewinnen oder nicht, sie sind einmal engagiert. Habe ich gedacht, okay. Erst dann habe ich unterschrieben. Habe ich gesagt, okay. Ja, das ist irgendwie, kommt heute auch wie ein Märchen für mich, das Gesamtpaket irgendwo, wo ich keine, bin gegangen, ohne viele Hoffnungen zu machen, ohne zu sagen, ich werde, ich weiß es nicht, die nächste Primadonna sein, dass nicht einmal, die Gedanke kam zu mir, nicht einmal.
Es kam alles als Geschenk.
Ich habe Musik geliebt und das war mein Lebensmotto. Musik ist für mich wirklich Freude und Freiheit.
Ja.
Und das hat auch mein späterer Agent als Titel gegeben. Was ist Musik und was, warum wollen Sie singen? Das, ich habe gesagt, das ist Freude und Freiheit für mich. Wenn ich singen kann, ich bin frei, komplett frei.
Gab es Momente, wo Sie diese Freude am Singen mal verloren haben? Durch private Umstände, durch äußere Sachen, durch vielleicht unschöne Erlebnisse am Haus? Oder sind Sie immer gern auf die Bühne gegangen?
Ich habe, wenn ich das sagen darf, immer gerne auf der Bühne gegangen. Also ich war fast ungeduldig, wann kommt die Zeit, wo ich endlich auf der Bühne kann. Also dieser Trieb und die Adrenalinpegel war sehr hoch bereits. Vielleicht die ersten Momente, diese Excitement, das muss jeder Künstler haben. So,
ja, ohne geht nicht.
Ohne
ja.
geht das nicht, aber das ist kein Lampenfieber oder so. Das ist die Freude. Man braucht das, damit man alles geben kann.
Eben.
Sonst ohne dem würde dieser Pegel unten bleiben.
Ja. Das ist man würde unter seinen Möglichkeiten bleiben.
Absolut. Ja.
Also hatten Sie da auch immer gute Nerven, ja?
Ich glaube schon. Ja. Weil ich habe, wie gesagt, sehr früh gesungen. Hm. Und das war was Normales.
Ja.
Was nicht jetzt was Besonderes. Mhm. Wahrscheinlich daher kommt das Ganze.
Spannend.
Und ich habe die Dinge leicht gemacht. Wenn ich das sage, leichter auch gelernt, leichter eine Rolle, wenn andere, was weiß ich, 6 Monate brauchen. Ich habe bereits schon in 1 oder 2 Monaten fertig. Jetzt, wenn ich an manche Rollen denke, die so eine Partitura sind.
Ja.
Also, dass man nicht missversteht. Dafür muss man was haben.
Ja.
Nur zu wünschen, das ist viel zu wenig.
Natürlich.
So passiert das nicht.
Ja.
So, das weiß ich aber erst jetzt. Erst jetzt im Nachhinein, in Retrospektiv
ja.
weiß ich, dass es so ist. Aber damals war das ganz normale Geschichte. Es sollte so sein. Ich habe das als Schicksal genommen. Aber heute weiß ich, dass es... Ich beobachte vieles, auch in der jetzigen Zeit, was viele junge Sänger machen müssen, um überhaupt auf der Bühne gehen zu dürfen, zu singen. Es gibt sehr schöne Stimmen. Vielleicht hier und da fehlt was, das kann man korrigieren. Das kann man korrigieren. Aber natürlich, ich habe auch gelernt. So ist es nicht. Ich habe auch gelernt, viel gelernt sogar. Alle italienische, also ich bin für Bel Canto bekannt, weil das passt mir zu meinem Wesen, internen Welt und zu meinem Temperament.
Und auch zur Stimme einfach. Die Stimmfarbe ist sehr prädestiniert dafür. Das weil Sie, die, wie Sie auch gesagt haben, selbst wo Sie die Koloraturzeit hatten, dieser lyrische Anteil war eben schon immer da. Die Stimme war immer rund und nie so brettig oder spitz.
Ja. Ja. Richtig, ja. Das ist richtig.
Ja.
Ja. Weil Italiener, kaum hört man scharfe Töne,
ja.
oder?
Ja.
Irre ich mich?
Nee, es
also
ist so.
Es ist eine bestimmte Lage, wo sie ohne besondere Verdunkelung
genau,
ganz...
Weil das ist auch wieder nicht Bel Canto.
Richtig.
Dieses,
oh, ja, das ist dann ein bisschen
ja.
artifiziell.
Genau, aber wird einem ja oft manchmal auch verkauft als Bel Canto.
Ja, aber das ist es nicht.
Ja, absolut
das ist es nicht.
Nicht.
Nein, das ist es nicht.
So, Sie waren also dann in Wien gelandet. Der 23. Oktober 1972, das war Ihr Debüt an der Wiener Staatsoper.
Richtig.
Mit dem Oscar in Ballo in Maschera, dem Maskenball. Es war zufälligerweise auch die 100. Aufführung dieser Inszenierung. Sie war brillant besetzt. Cappuccilli, Deutekom, Zweitsch und Sona Gazarian als Oscar. Welche Erinnerung haben Sie an den Abend?
Was Sie alles wissen von mir, besser als ich. Ich habe total vieles vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nur, dass ich für diese Rolle, der überhaupt meine Opernrolle war, weil vorhin habe ich viele, viele im Mittleren Osten viele Liederabende gegeben, aber als Operndebüt war diese Rolle.
Ja.
Ich hatte 2 Tage. 2 Tage Probe. Das war...
Und wahrscheinlich auch nicht auf der Bühne.
Nein, nicht auf der Bühne.
Ja.
Nicht auf der Bühne. Und ich denke mir, okay, Ich habe, glauben Sie mir, ich habe ein kleines Zettelchen gehabt. Ich habe geschaut, wie das ist. Rechts, nächste Tür raus, wiederkommen, wieder gehen. Und das habe ich dann zu Hause alleine studiert.
Und auch abgegangen wahrscheinlich. Das habe ich so oft auch gemacht. Ja, lustig. Genauso ja, im Wohnzimmer dann. Ja.
Justament, Oscar hat so viele Auftritte. Der ist Schlüsselfigur.
Ja. Ja,
es
ja,
ist nicht ja. zwar die Amelia, aber eine Schlüsselfigur. Und wenn das nicht stimmt, dann...
Ja. Man hat viel Verantwortung. Ne? Das ist so ein bisschen die kleine Susanna. Ne? Dieses immer.
Ja, viel zu tun, viel zu singen. Hier ein Wort und dort eine Phrase. Natürlich hat auch drei Arien nebenbei, aber dennoch, die Auftritte sind viel, viel. Und in zwei Tagen, das habe ich alles alleine gemacht, glauben Sie mir. Das war keine aber ich habe auch dabei nichts gedacht. Ich habe gesagt, das ist so, es geht, werde ich so machen und ja, und die Kritiken waren dementsprechend, muss ich sagen. Dann kam ein Karl Löbel mit dem Titel A Star is Born.
Das war für den Oscar schon.
Ja, ich war überrascht, weil ich hatte kaum Proben. Ich habe nur geglaubt, das geht nur so.
Ja, ja.
Ich hatte null Ahnung.
Aber waren Sie schockiert von diesem Wiener Repertoiresystem, was es ja bis heute noch gibt? Dieses schnelle Reinwerfen, kaum Proben, dieses viel Selbstverantwortung haben. Hat Sie das schockiert oder haben Sie das so? Okay, das ist dann so. Komme ich mit klar?
Nein, ich komme damit klar.
Ja.
Also es ist... Das hat mir überhaupt nicht. Also ich brauche nicht viele Proben. Proben langweilen mich.
Kommt mir sehr bekannt vor.
Es langweilt mich. Ja, es muss schnell passieren. Gute Konzentration, zuhören und machen.
Aber für Sie ist auch die Aufführung das Ziel, worauf Sie hinarbeiten.
Natürlich.
Viele sagen ja, der Weg ist das Ziel, Sie genießen die Proben. Aber ich bin auch eher, dass ich sage, nein, ich will richtig auf die Bühne und will dort alles machen.
Richtig. Ja. Dort muss ich gut sein. Ja. Und viele sind eben bei Proben wunderbar. Die singen sogar alles, ohne Markierung. Ja. Dann kommt Vorstellung und wo ist er denn überhaupt heute?
Es ist interessant, wie das manchmal so geht. Ja,
ja, also lieber für mich Dichte und ich habe das so genommen.
Ja.
Das war meine erste Erfahrung. Ich habe gedacht, das ist so und fertig. Ich hatte ohnehin viele vorbereitete Rollen und kaum ein Jahr nachher habe ich schon Traviata in Paris gesungen.
Aha, da haben Sie debütiert mit der Partie, ja?
Ja, in Paris.
In Paris.
In Paris.
Das heißt, also es ging dann auch los mit Anfragen schon, ja? Man wollte sie haben.
Ja, es ist wirklich, wie gesagt, ich bin keine laute Person. Ich gebe mich nicht gerne in die ersten Reihen, auch wenn ich sehr wohl selbstbewusst bin und ich weiß, was ich kann oder was ich nicht kann. Dennoch, ich habe nie posauniert meine Erfolge. Wenn die Zeitungen, ich sage Zeitungen, damals gab kein Social Media, geschrieben haben, dann die Leute haben das gewusst. Mehr war nicht. Das waren die Kritiken und es ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Und vielleicht das ist für die heutige Regisseure wichtig. Auf einmal bekomme ich einen Anruf von meiner Agentur. Hätten Sie Zeit und Lust, nach Brüssel zu fliegen? Ich habe gesagt, ja, gerne. Warum? Ja, um Monsieur Béjart kennenzulernen. Ich habe gesagt, okay, ich fliege. Dann bin ich geflogen. Ich habe gedacht, irgendwas muss ich vorsingen oder was. Man denkt, okay, vielleicht will er irgendwas hören von mir, die Arie, ob ich... Ich komme so, er war ein wunderbarer Mann, grüne Augen, eine Riesenpersönlichkeit. Wir kommen so entgegen und wir checken einander. Und ich sage, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes son agasaria, mais oui. Voilà. schaut mich an von Kopf bis unten und ich erwarte noch immer, dass wir irgendein Zimmer gehen und dass ich meine Arie singe oder was. Hat gesagt, sehe, sehe.
War abgemacht
hat, alles. Hat gesagt, Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Habe ich gedacht, was ist jetzt das? Wissen Sie, auch retrospektiv, damals habe ich nicht verstanden. Ich bin dann den nächsten Flugzeug genommen und nach Wien zurück, nicht verstanden. Ich habe zu meinem Agentur gesagt, er hat mir nur angeschaut. Er wollte sehen, wer diese Person ist, ob sein Regie zu mir passen würde, sein Konzept, oder auch nicht. Kann sein.
Und es passte offensichtlich.
Und für das nehme ich ein Flugzeug und fliege nach Brüssel. Und ich komme zurück, nicht wissend, warum, wieso, aber heute weiß ich, warum. Er hat wirklich wie ein, wie ein Röntgen, er hat ein Röntgen gemacht.
Heute würde man das über Kamera machen, über die Distanz, und damals musste man persönlich noch
persönlich hin, ja. gehen, aber die Idee hinter, warum ich das sage, heute werden die Regisseure, die machen willkürlich irgendwelche Regie mit irgendwelchen Sänger. Ja. Und das finde ich total falsch.
Ja, die oktroyieren dem Sänger ihre Vorstellung auf, ja. aber dieser genau. Mensch wollte sie sehen und hat wahrscheinlich danach dann erst das Konzept erstellt auch, oder?
Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte er, das war ein, was er hatte. Ich möchte diese Traviata heute singen, denn das ist, er war schon voraus von aus seiner Zeit. Das war ein Spektakel.
Wirklich?
Ich würde keine Vorstellung sagen. Chor war in die erste Akt in die Logen. Ich war auf der Bühne, dann jetzt Abkürzung, dritte Akt. Ich kam in einen Sarg.
Oh.
In einen Sarg. Das heißt, man kann ja das machen, was mit Violetta immer gemacht hat. Sie ist eine jeune femme, mit dem kann man spielen.
Ja.
Und es war immer was zu sehen und es hatte einen Sinn. Das war ein, wie ein Casino. Wie ein Casino. Dann gleichzeitig war ein Balletttänzer, der ganz nackt tanzte auf der Bühne vor Spiegeln.
Mein Gott, wir reden immer noch von den 70er Jahren, aber das ist ja schon für die Zeit.
Deswegen,
Avantgarde.
Das muss jetzt sein.
Ja.
Jetzt würde ich das singen.
Das klingt total spannend.
Es war nicht von dieser Welt.
Ja, ja.
Und es hat
auch nicht aus der Zeit. Ha?
Ja.
Ja, ja.
Aber er hatte eine Vision und es hat trotzdem mit der Materium wohl 100% zu tun gehabt hat.
Und war es ein Erfolg? Konnten die Pariser damit was anfangen?
Absolut. Ja. Ich sage Ihnen, die 15 Vorstellungen waren restlos ausverkauft.
Wahnsinn.
Dann sind wir mit diesem Team nach Brüssel gefahren. Aha. Dort waren weitere 12 oder 15 Vorstellungen. Dann kamen wir sogar am Theater an der Wien.
Wirklich?
Ja.
Das heißt, Sie haben das ja an zwei Häusern dann gesungen.
Ja, das waren... das Einzige war, dass Wien war noch nicht bereit in dieser Zeit, obwohl viele haben gesagt, das ist eine, sowas haben wir noch nicht gesehen.
Ja.
Ich habe zufällig gehört, dass Dr. Pravi dürfte gesagt haben, naja, muss nicht sein, oder er war auch jemand, der natürlich, wusste, die Musik, der ist der König gewesen, der Papst.
Na klar.
Aber anderen, er war mit jemand von ORF und er hat mir das Ganze erzählt, hat gesagt, mir hat es sehr gut gefallen, weil es war wirklich Avantgarde, wie Sie sagen, und es war auch in die heutige Zeit würde total passen.
Ja.
Es ist nicht, wie gesagt, Traviata vor einem Auto, aber es hat Wort für Wort Sinn gehabt. Nach den Wörtern wurde das inszeniert.
Toll.
Also das würde ich heute absolut machen. Sein Regieassistent ist noch in Paris.
Ach so.
Vielleicht kann er das reanimieren.
Das wäre doch schön.
Das wäre schön.
Vielleicht müsste man es einfach probieren, ja? Warum
ja, wirklich.
Nicht?
Also ja. Wirklich. Also ich hätte Lust.
Und Sie studieren es dann ein? Wenn Sie es nicht selber singen wollen mehr, dann studieren Sie es mit den Leuten ein. Warum nicht?
Ja.
Das wäre doch mal eine Überlegung.
Das wäre was.
Oder?
Also ich hätte Lust.
Ja.
Behalten
Sie es mal im Hinterkopf. Ja,
ja, wirklich. Ja. Also, weil er ist noch da.
Ja.
Er hat assistiert und er weiß jedes Detail.
Toll.
Jedes Detail. Aber das würde den Luft wegnehmen von einem, glaube ich.
Jetzt habe ich Lust bekommen, jetzt will ich das sehen.
Boah, wirklich wahr. Also damals hat man, ich glaube, nicht einmal fotografiert oder einen Film gemacht.
Sie haben kein Dokument davon.
Ja, wirklich. Schade, wirklich. Das war nicht die,
die Zeit,
Social Media Zeit. Leider.
Ja. Ja.
Leider. Aber das war es, dass ich heute so gerne mache. Wenn schon modern, dann sowas.
Ja.
Der mit dem Text konform geht und nicht, was man singt und macht das Gegenteil. Ja, das kann ich sowieso
einfach nur,
nicht.
Um zu schocken oder um was Neues zu
Nein,
machen.
Nein, ja, das ist ja. Eigene,
ja. Ich ja, weiß, es eigenes ist, Stück.
Eigene,
dann,
ne? Die Herren Regisseure wollen selber zu realisieren, eine Realisation von Selbsterfindung, ich weiß es nicht.
Ja, oder das Sie ist denken, genau das Wort, Selbstverwirklichung.
Selbstverwirklichung oder das Stück muss man neu erfinden, nein.
Das ist überhaupt der dümmste Satz, ne?
Ja.
Ja.
Ich meine, es steht schwarz auf weiß, bitte macht's was Schönes.
Genau.
Ich habe nichts gegen Neues, um Gottes Willen, aber es muss Sinn machen.
Ja. Ansonsten braucht man das Stück nicht anfassen.
Ja, ansonsten macht
gibt's
keinen
genug
Sinn.
Anderes. Ja, ja.
Ja, oder mit modernen Sachen.
Ja, genau.
Mit modernen Sachen inszeniert modernes Stück.
Schafft Neues dann.
Ja, schafft Neues. Mit modernen, ich würde vollkommen verstehen, aber nicht mit Verdi, Puccini etc.
Ja.
Und das war eben diese Traviata-Geschichte, wo er wirklich auch ein riesengroßes im ersten Akt Ich war in schon in sehr engen Lederhosen.
Oh, das ist aber wirklich für die 70er Wahnsinn.
Weiße Bluse, eine schicke, und ein riesengroße männliche Statue. Und ja, das ist Violetta wiederum. Das ist Violetta. Er möchte damit was sagen. Und ich als noch schüchterner, weil damals, ich bin sehr schüchtern, das muss ich dazu sagen. Und sie stellen jetzt an die Leiter, gehen sie auf die, auf den, diesen Leiter, hat er gesagt, und nähern sie den Mann.
Dem nackten Mann.
Dem nackten Mann.
Ja.
Und ich bin gegangen, ganz vorsichtig, encore un peu, encore. Das hat ihm nicht gereicht.
Ja.
Noch, naja, sie wissen mehr. Aber dann habe ich Stopp gemacht. Er hat schon respektiert
Die Grenzen.
Die Grenzen, aber ich wusste, was er will, aber ich wollte das nicht. Aber so viel und nicht weiter. Aber der Sinn war, Violetta hat Männer geliebt.
Ja, ja.
Als junges Mädchen mit 17 war sie in Paris.
Und diese Violette haben Sie ja auch in Wien dann gesungen?
Danach, gleich nach Frankreich, hat Covent Garden mich geholt.
Aha.
Dort habe ich gesungen, einige Serien, aber die normalen. Habe ich gesagt, jetzt kann ich die normale Violetta singen. Das war auch schön, muss ich sagen. Also ich habe nichts dagegen. Solange Dinge stimmen, wie Puzzle, Steine, dann alles ist okay.
Ja.
Aber ich war nicht unglücklich, auch das normale Traviata zu singen und zu spüren, wie diese junge Mädchen wirklich gelebt hat und geliebt hat.
In ihrer Zeit.
Ja.
Ist auch spannend, dann mal wirklich so das ganz echte Gefühl zu bekommen dafür,
absolut,
oder?
Absolut.
Ja. Also Sie haben es hier in Wien allein 55 Mal gesungen.
Ja.
Das über viele Jahre hinweg. Also das ist schon eine Leistung, weil ich meine, wer ein bisschen die Partie kennt, weiß, das ist wirklich ein Marathon.
Ja,
also diese drei Akte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Man sagt ja auch immer, man bräuchte eigentlich drei Stimmen für diese Violetta. Ne?
Ja.
Und stimmt. Von Koloratur bis...
Bis dann steigt.
Ja.
Man muss vier Stimmen haben für die, alle vier. Da muss man...
Das stimmt, vier Akte sind es.
Macht ja nichts.
Vier Akte, ja,
das
ja.
Wirklich vier Stimmen in eine Person. Das muss man ein bisschen... koordinieren, sage ich einmal.
Aber wie haben Sie das auch geschafft? Ich meine, Sie haben, wie gesagt, nicht nur 55 Mal in Wien, auch in London, in Paris. Wie hat man es geschafft, über so viele Jahre, so viele Vorstellungen, die Partie immer noch gern zu singen, immer noch was Neues zu finden, frisch zu halten? Was war da Ihr Rezept?
Also es gibt kein Rezept. Mein Rezept, ich glaube, wenn man das Rezept nennen sollte, war, dass ich dieses Mal vielleicht andere Nuancierungen, andere Farben mische. Das war mein einziger Gedanke. Und dieser Gedanke war schon in meinem Kopf, habe ich gedacht, oh Gott, die Fanclub, die kommen immer wieder. Haben sie noch immer nicht genug? Der Gedanke war schon bei mir. Ich habe gesagt, habt ihr noch immer nicht genug? Nein, wir wollen kommen. Und dann denkst du plötzlich, ich muss was Besonderes machen, dass die auch was Besonderes bekommen heute. Also
man hat sich gegenseitig angespornt mit dem Publikum. Die waren begeistert und das hat einen dann wieder begeistert.
Ja, aber und man denkt selber auch, ich möchte heute ein bisschen was. Also das sind Gedanken.
Ja.
Das sind einfach Gedanken, dass man wirklich mit Farben spielen kann, dass das Stück bleibt das Gleiche. Aber man kann schon ein bisschen variieren.
Ja.
Und das habe ich gemacht. Hängt von, auch vom Partner.
Natürlich.
Ich meine, das vergessen wir jetzt.
Oh,
aber,
ja. Mit wem haben Sie da besonders gern gesungen? Gerade eine Traviata zum Beispiel?
Oh mein Gott. Ich habe, ich glaube, mit allen Tenören gesungen. Mit wem? Mein Gott, von Aragall angefangen, Carreras, Domingo, Alfredo Krauss. Wem wollen Sie noch? Ich weiß es nicht.
Sie waren alle dabei.
Aber auch andere. Dvorsky.
Ja.
Toll. tolle Kollegen. Also ich liebe sie alle. Aber alle ist für sich wiederum eine andere Persönlichkeit. Ja. Muss man sich auch anpassen können.
Oh ja, ist auch die
Der
Kunst,
macht
natürlich.
Was anderes. Ich muss jetzt anderes anpassen für sein Spiel. Und das macht interessant. Oh ja. Er spielt, das andere spielt weniger. Dann muss ich ein bisschen mehr machen, damit das Leben bleibt auf der Bühne.
Ja.
Oder beide spielen intensiv. Das habe ich auch erlebt.
Es kann auch toll sein, wenn man sich so gegenseitig hochschaukelt.
Ja, ne? Meistens, das war so, kann ich schon sagen, meistens. Und dass ich Addio, zwei Tage Addio Alfredo, mit meinem 10 Kilo Kleid dermaßen wuchtig auf seinen Hals fiel, dass der Tenor wäre hingefallen.
Das Amami Alfredo.
Ja, Amami Alfredo, genau dieser Punkt. Das vergesse ich nicht, aber ich habe ihn gehalten sogar, weil ich komme so und es muss
echt sein. Das ist auch eine der intensivsten Szenen des Stückes.
Ja, sehr intensiv. Er war auf das nicht vorbereitet.
Ach Gott.
Da sehen Sie.
Und plötzlich kommen Sie.
Ja, und ich komme und Amami Alfredo. Aber das sagt der Text. Ich nehme Abschied.
Das ist für mich ist das auch so ein Moment. Der Gänsehaut,
Und Orchester geht auf die Fortissimo, was gibt.
Ja, ja.
Und Gesang geht Fortissimo und er steht ein bisschen ruhiger da.
Sie haben im Laufe Ihrer Karriere mit den unterschiedlichsten, tollsten Größen des Musikgeschäfts gearbeitet. Ich meine Dirigenten, Hollreiser, Stein, Wallberg, Dohnányi, selbst Karl Böhm haben Sie noch erlebt, den Karajan. Was sind da Ihre Erinnerungen? Wer waren Ihre großen Maestri, mit denen Sie wirklich gelernt haben, von denen Sie viel mitgenommen haben, die Sie inspiriert haben?
Ich glaube, hervorheben in diesem Fall kann ich niemandem Besonderes, weil von jedem lernt man irgendetwas. Da ist irgendetwas, kann man nehmen und seines machen. Was positiv war, habe ich alles genommen.
Ja.
Was negativ ist, lasse ich das. So ist das. Nello Santi hat zum Beispiel bei Lucia gesagt, nicht nur das Ende zum Beispiel ist wichtig, sondern schauen Sie, da ist noch eine ganze Weile ein dicke Buch zu singen. Ich habe schon in dieser Sekunde gedacht, okay, ich weiß, was er meint. Ich muss, das gehört einmal ordentlich gesungen, weil das ist reine lyrische, tiefere Stellen.
Ja, das fällt auch auf. Also gerade bei Ihrer Lucia ist mir das aufgefallen, eben weil Sie mit dieser lyrischen Stimme das singen. Ich denke, wow, das ist wirklich eigentlich keine reine Koloraturpartie. Das ist eine lyrische Partie mit Koloratur, aber nicht
mit
andersrum.
Mit Koloratur, ne? Richtig.
Ja, das hört, das versteht man bei Ihrer Lucia auch, weil die so saftig kommt. Das ist schon eine, also hat mir die Rolle auch wieder ganz, ganz neue Farben gezeigt.
Ja, danke schön. Das Gleiche ist zum Beispiel auch Sonnambula.
Ja.
Es ist nicht nur Koloratur, sondern es ist eine Weile lyrische Zeilen, die muss man ordentlich singen mit schöner Mittellage. Und was sind Koloraturen? Das habe ich auch zu meinen Prinzipien gemacht. Nello Santi hat gesagt, wenn man alles gesagt hat mit Worten, da kommen die Koloraturen.
Ah, toll.
Weil dann hat man keine Worte mehr.
Oh, das ist aber wirklich ein ganz interessanter Gedanke.
Ja, sehr interessant. Das ist von Anfang an geblieben bei mir. hat schon eine Tiefe gewonnen, wo ich verstand, was er meinte.
Toll.
Wenn man alles gesagt hat, bleibt keine Worte, dann sagt man mit A.
Ja.
Macht man einfach die Koloraturen. Ja. Aber hat gesagt, auch die Koloraturen haben Seele. Ja, wobei eigentlich die Koloraturen waren für mich niemals so Zeigefigur, Fiorituren, nur ganz einfach. Die waren auch Emotionen. Und das, diese Kleinigkeiten habe ich eben von jeder Dirigent habe ich was mitgenommen.
Ja.
Richtig, das war die Lucia in, ich glaube, ja, in 72.
72.
Erst war Oscar, ein Monat später Genf, Lucia.
Ja, ja. Ah, auch 72. Schon sehr jung noch gewesen.
Ja, eben, ja, eben, eben. Ja. Alles kam so hintereinander. Und,
Und dann kam auch eben hier in Wien die Lucia in dieser berühmten Premierenserie 1978. Die Premiere hat die Editha Gubarova gesungen, ihre große Kollegin. Und sie haben dann, sind sofort eingestiegen. Und können Sie sich erinnern, wie war das hier in Wien, diese Rolle zu präsentieren?
Ja, ganz einfach, ich sang, wie ich singen würde. Ich habe dabei nichts gedacht. Wobei ich muss sagen, dass es Kritiken gab, mehr Fiorituren oder Emotion.
Aha.
Das war interessanter. Wiederum Karl Löbel, die Parallele gemacht hat. Anhand dessen ist die Kollegin am nächsten Vorstellung gekommen und gesessen.
Ah, wirklich? Nein.
Ja. Zu sehen, was sie nicht macht oder was ich mache.
Ja, ja, interessant. Ich meine, sie sind auch wirklich zwei komplett verschiedene Stimmen. Ne?
Ja.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass natürlich man liebt Vergleiche und man schaut, was macht die, was macht die. Ja, aber war sowas für Sie zum Beispiel negativ dann, wenn Sie gemerkt haben, irgendwie, oh, eine Kollegin sitzt da und die will jetzt hören, wie ich singe. War das negativ oder konnten Sie damit gut umgehen? Weil es ist nicht einfach, ne?
Das macht mir nichts aus. Ich habe nur ein bisschen geschmunzelt, dass sie möchte wissen, woran das lag, dass man bessere beurteilt wurde, obwohl sie macht ihre Sache. Also mich hat das nicht, ich habe nur zur Kenntnis genommen,
ja,
sage ich so.
Ja.
Und das war es auch.
Ja.
Und ich habe dann so gesungen, wie ich singen kann.
Natürlich.
Jeder macht so, wie man es kann.
Das überhaupt? Ich denke, als Sopran oder Sopran-Kollegen ohne Namen zu nennen, das ist mitunter nicht immer leicht, oder? Man bekommt doch auch manchmal Neid zu spüren, Missgunst. Haben Sie da negative Erfahrungen gemacht?
ab und zu ja, also von Attitüden.
Ja.
Nicht wörtlich, weil dazu bin ich zu viel Distanz gelassen immer. Ich habe das schon gecheckt, aber...
Aber Sie haben nicht zugelassen, dass es dann eben zu einer Konfrontation käme?
Nein. Das bin ich wieder nicht. Als ich sagte, ich bin harmoniebedürftig, harmoniesüchtig und dazu kommt es nicht. Aber was ich sagen möchte, dass wenn ich sowas spüre, irgendeine Animosität, dann distanziere ich leicht. Ich bleibe höflich, aber ich muss nicht unbedingt Freunde sein.
Ja, verstehe.
Wissen Sie, was ich
Natürlich.
Meine? Natürlich. Das ist das. Also dann mache ich ein Tür zu.
Ja. Und auch zum Selbstschutz, oder?
Ja, absolut. Ja. Ich lasse nicht von niemanden verletzen lassen. Wozu?
Ja.
Ich habe nichts getan.
Richtig.
Ich habe nichts getan.
Das sind nur Befindlichkeiten.
Zu Schulden bekommen. Ja, das ist ja. nicht mein Problem.
Genau.
Weil das ist nicht eigentlich mein Problem.
Ja, das muss man sich mal vor Augen halten. Ne?
Das ist nicht mein Problem. Die haben ein Problem mit sich und die sollen das selber lösen. Ohne mich, sage ich.
Sehr weise. Aber es ist genau so.
Es ist so. Es ist so im Leben.
Ja. Manchmal lässt man sich halt leider doch hinreißen von Emotionen, aber eigentlich muss man sich wirklich sagen, es ist deren Problem und es darf nicht meins werden.
Natürlich.
Ja,
ich habe überhaupt kein Problem damit.
Ja, das ist spannend. Ja, die Lucia war der Anfang einer Belcanto-Serie für Sie. Das war ja in Wien nicht üblich, dass dieses Repertoire so gespielt wird. Das war so ein bisschen eine Renaissance. Und gleich die nächste Renaissance kam dann mit den I Capuletti e i Montecchi. Das hat nämlich 1977 schon der Giuseppe Patané hier wieder auf den Spielplan gesetzt und eigentlich etabliert. Und Sie waren damals die Giulietta.
Die Giulietta,
neben Agnes Balzer. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Richtig. Also diese Erinnerungen sind bei mir noch immer sehr präsent und die werden immer präsent bleiben, weil die Inszenierung war wunderschön. Die Bühne wunderschön. Regie Sanjust.
Oh, toll.
Sanjust, der hat ein tolle Regie gemacht, wo man wirklich daran schmelzen konnte. Ja. Und jetzt braucht man nur noch schön singen. Und das hat Patané wirklich, diese belkantische Sache, das muss ich sagen, weil für alle neu war. Sogar für die Philharmoniker, die noch nie gespielt haben.
Natürlich.
Die haben gesagt, wir haben nichts zu spielen. Stimmt, Bellini hat wenig. Die sind Begleitungen. Und er hat uns erzählt, warten Sie einmal, bis die Sänger kommen. Und da waren wir eine Einheit. Die Philharmoniker haben dieses Stück geliebt. Ja. Jedes Mal. Drei Jahre hintereinander ausverkauft haben wir gesungen.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, aber das stelle ich mir auch interessant vor. Da hat das Orchester wirklich den Sängern zugehört und hat sich inspirieren lassen vom Klang,
richtig,
von der Phrasierung. Ja?
Richtig.
Toll. Aber das ist doch schön, wenn das so, wo Oper wirklich so eine Gemeinschaftsarbeit wird und alle lernen gegenseitig.
Ja, natürlich.
Toll.
Weil er hat zuerst anscheinend alleine mit dem Orchester natürlich zu vorbereiten. Und die haben gesehen, aha, für uns ist nicht viel zu spielen. Und da sagt er, okay, wartet auf die Sänger. Ja. Und da waren wir wirklich eine Familie.
Toll.
Und einer wusste, was der andere macht. Es war sehr, sehr schön.
Ja.
Also das war einer der Highlights, kann ich nur sagen.
Haben Sie auch mal die andere Julia, also die Gounod Juliette, auf der Bühne komplett gesungen?
Eigenartigerweise nicht. Die Arie sehr oft.
Ja, genau, deswegen frage ich.
Aber es hat sich nicht ergeben, sage ich einmal.
Ja, schade.
Ja.
Weil diese Arie singen Sie so brillant auch. Also es tut mir leid, ich überschütte Sie mit Lob, aber das ist wirklich ehrlich. Das ist zum Beispiel auch eine Aufnahme, die ich meiner Frau vorgespielt habe, auch Sopranistin.
Ja.
Und wortgetreu meinte sie, ich wusste gar nicht, dass man diese Arie so schön singen kann.
Sehr.
Also sie war wirklich, also Sie wissen, Sopranistin ist eigentlich immer reserviert, aber sie war auch so, das ist unfassbar, was sich da offenbart. Und das ist auch eine Arie, die ich eigentlich gern unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gern vorspielen würde, weil es ist wirklich einzigartig schön.
Dankeschön. Dankeschön.
Sie sind aber neben Belcanto vor allem eine Mozart-Sängerin auch. Ich hoffe, das ist für Sie keine Schmälerung. Also ich bin großer Mozart-Liebhaber, aber ich bewundere eben vor allem Ihre Mozart-Partien. Und da haben Sie ja wirklich nicht zu wenig gesungen. Eben auch manchmal mit unter drei Rollen in einer Oper.
Richtig, ja.
Die Susanna, Contessa, Donna Anna, Donna Elvira, auch die Zerlina, die Pamina und viele, viele mehr. Was gibt Ihnen Mozarts Musik? Was macht sie besonders für Sie?
Ja, Mozart hat, ich liebe einmal verschiedene Stile. Und bei Mozart ist eine ziemlich geradlinige instrumentale Stimmgabe. Das tut wiederum die Stimme gut. Mhm. Und außerdem die Inhalte sind schön. Und man kann viel machen mit diesen Rollen. Egal, ob das Pamina ist oder Contessa ist oder Susanna ist. Also es gibt viel.
Auch zum Spielen schön.
Auch zum Spielen schön und zum Singen auch schön. Ja. Also daher, auch Blondchen habe ich gesungen.
Stimmt, Blondchen, in Salzburg, bei
Festspielen. In Salzburg habe ich, jetzt fällt mir ein, habe ich auch gesungen. Mit Live. Es macht Spaß.
Aber Constanze dann auch wiederum.
Ja. Ich bin eigentlich die Constanze, aber da hat Margaret Price mit dieser schönen, wuchtigen Stimme.
Ja.
Es war sehr schön.
Das ist auch eine edle Sängerin gewesen, oder?
Ja, das war schön.
Ja.
Also sie ist sehr früh von uns gegangen.
Jedenfalls, leider Gottes.
Das war ein richtiges Kontrastprogramm.
Ja.
Das war sehr, sehr schön mit ihr. Und dann wurde sie krank,
sie war
oder
krank,
sowas.
Ja.
Aber das habe ich auch gemacht. Also es macht Spaß. Es ist viel zu spielen. Es sind lustige Sachen.
Mhm.
Man kann gut kokettieren und das und jenes. Mozart muss nicht fad sein.
Oh, gar nicht.
Manche denken, es ist fad oder nein, man muss den Stil packen und diesen Instrumentalgesang schon von Anfang an, trotz Legato-Gesang, instrumental auch singen können. Und das ist wiederum einmal was anderes.
Ja, total. Auch eine Kunst für sich.
Ja, natürlich eine Kunst für sich.
Ja.
Viele kommen, ich habe gehört, nach Wien, nur Mozart zu singen.
Natürlich.
Ich wollte das nicht glauben.
Das ist eine Auszeichnung, hier Mozart zu singen.
Anscheinend ja, weil das haben einige gesagt, wir sind da nur Mozart zu lernen.
Ja.
Und ich habe gedacht, okay, wenn die das brauchen, ist auch schön.
Ja.
Weil Mozart kann man nicht mit diesen Vibrationen von Verdi, Puccini singen.
Mhm.
Da muss man an andere Stimmkontrolle gehört dort.
Ja, ja.
Wenn diese Stimmkontrolle da ist, kann man schön Mozart singen, trotz Legato, trotz all diese.
Auch trotz großer Stimme?
Natürlich.
Ja,
natürlich.
Das ist kein Hinderungsgrund.
Das heißt natürlich.
Das wird immer so gern aber als Entschuldigung genommen, mit, ja, die Stimme ist so groß, ich singe keinen Mozart. Aber ich denke, auch Mozart kann für jede Stimme irgendetwas parat haben, irgendeine Partie, oder?
Ja.
Jeder sollte Mozart singen.
Ja, jeder Mozart. Es ist immer gut, einmal Abstand zu nehmen von den Italienern. Weil das ist, ich meine, ich möchte das nicht zum hundertsten Mal auch sagen, ja, es wirkt wie eine Medizin, das ist schon passé, das wissen wir. Aber
es
wie
ist
gesagt,
schon was dran, ne?
Ist schon was dran, aber das ist eben nicht immer Forte zu singen. Ich meine, ich bin ein Pianomensch, aber wenn es zwei Forte ist, muss man auch zwei Forte singen.
Ja.
Auch bei Mozart.
Auch bei Mozart.
Aber zwei Forte bei Mozart ist anders als bei Puccini.
Richtig, richtig. Auch das Orchester ist wieder anders als bei Puccini und alles, was zusammenspielt.
Diese kleine Gustierungen, das tut auch Spaß, wenn man Mozart singt.
Ja. Wer macht Ihnen von den Mozart-Frauen am meisten Spaß? Wen haben Sie da am liebsten gesungen?
Ich glaube, Pamina habe ich sehr oft gesungen.
Ja.
Sehr oft gesungen, weil das ist wieder, ich glaube, ich tendiere zu tragische Figuren.
Ja,
ich sterbe meistens in meinen Rollen.
Ja, sterben Sie gerne auf der Bühne, ja?
Ja, ja. Und apropos, ein Fan hat einmal gesagt, als er ein Signature wollte, hat gesagt, Frau Gesellen, Sie sterben so schön. Ich war fast beleidigt. Habe ich gesagt, was haben Sie gesagt? Ich wusste nicht, wie Sie Herbert so schön auf der Bühne. Ich habe gesagt, okay, dann nehme ich das als Kompliment.
Ich glaube, das ist von einem Opernfan ein wirklich großes Lob, ja. Aus deren Sicht ist das das Schönste, wahrscheinlich der Bühnentod.
Ja, wahrscheinlich, weil es ist immer mit einem, ja, es rührt die Emotionen, sagen wir so.
Ja, sagen wir so.
Also Lustiges habe ich auch gesungen, aber Rosina und so weiter, Elisir, das sind wieder Lustigen.
Genau, aber das war auch ihr Fach, was Sie auch sehr lang gesungen haben, zum Beispiel Elisir, Musetta, also so diese, die... Nicht komisch, aber die Heiteren, die Frauen, die mitten im Leben stehen, die Italienerin, ja. Das haben Sie so lange auch mitgenommen in Ihrem Repertoire.
Ja, die sind einmal interessant und ich finde vor allem interessant, von einer Rolle hineinzutauchen, wieder herauszukommen, dann in die nächste hineinzutauchen, das zu genießen, wieder herauszukommen. Und das ist das Schöne, auch jetzt aus dem Sicht eines Sängers, eines Künstlers. Und nicht immer die gleichen Rollen, aber ein bisschen variieren ist schön.
Also auch für Sie war das kein Problem, innerhalb einer Woche zum Beispiel Montag eine Figaro-Gräfin und am Freitag eine Adina. Also so ein Wechsel, das...
Das war überhaupt kein Problem. Ja. Überhaupt kein Problem.
Ja. Wissen Sie, wie viele Rollen Sie im Repertoire haben?
Ich habe einmal geschaut, das sind, wenn ich die Konzertante dazu nehme, die ich in Edinburgh gesungen habe oder am Konzerthaus Wien oder in England, egal, über 100 sind die. Weil ich habe die Programme und ich wundere mich, dass ich das alles gesungen habe und ich muss direkt nachdenken, welches Stück das ist.
Und Sie haben in der Regel auch keine kleinen Partien gesungen.
Nein.
Eigentlich von Anfang an wirklich die Hauptrollen. Also da findet sich keine, gut, die Barbarina findet sich, aber das war es dann auch schon. Und selbst die hat eine Arie. Also so eine Papagena oder diese ganzen kleinen Damen, das findet sich alles nicht.
Sie haben Nein, das ist nicht mit mir nicht passiert. Wahrscheinlich eben, die Direktoren hatten Vertrauen in mir.
Ja.
Glaube ich. Ich kann nur so erklären.
Ja. Sind Sie von Stimmkrisen verschont geblieben oder gab es auch Zeiten, wo Ihnen die Stimme vielleicht mal nicht gehorcht hat?
Diese Probleme sind auch verschont geblieben. Ich habe niemals versucht, mehr zu geben, als was ich habe. Die Technik muss immer richtig sein. Damit meine ich, wenn man zum Beispiel ein wenig, ein Viertel oder noch weniger Kopfstimme zu Körperstimme gibt, das ist schon ein Unterschied. Das heißt, ich habe voll gesungen, aber das ist rein technisch gesehen, ich habe vom Kopf auch viel hineingenommen.
Ja.
Das schützt, dass man wirklich...
sich wehtut, oder?
Forciert.
Ja, ja.
Ich habe nie forciert, auch bei 3 Fs niemals forciert. Das Einzige, mein Gott, vielleicht kann ich sagen, nach meinen Schwangerschaften, das ist eine normale Sache. Ich wusste beim ersten Mal überhaupt nicht und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt habe ich keine Stimme mehr. Ich habe zwar ein wunderbares Kind, aber Baby, aber keine Stimme. Und dann bin ich sofort zum Arzt gelaufen, aber er hat gesagt, lassen Sie Zeit, ein Monat, dann, bis die Körper sich findet.
Wenn, Hormone, alles, spielt so viel rein. Ne?
Das sind die Hormone, müssen das Gleichgewicht finden, hat er gemeint.
Ja. Und ansonsten haben Sie sich im Laufe Ihrer Karriere immer technisch fit gehalten, haben Sie gearbeitet, haben Sie auch nochmal vielleicht einen Lehrer konsultiert oder haben Sie das alles mit sich und Ihrer Technik, die Sie von Anfang an hatten, bewerkstelligen können?
Genau so.
Ja, wirklich?
Das Letzte.
Tatsache.
Ich hatte nur diese eine Professorin und sonst...
Damit sind Sie durch die ganze Karriere gekommen?
Ja.
Das ist aber sehr löblich.
Ja, also ich... Vielleicht habe ich falsch gemacht, das kann ich nicht beurteilen.
Ich glaube nicht, weil das Ergebnis spricht für Sie.
Naja, das Ergebnis, keine Ahnung. Also ich darf das sowas nicht sagen, aber ich habe weder Konsultationen gemacht mit irgendwer oder Sonstiges. Nein, weil ich keine Schwierigkeiten spürte. Man hört ja, wenn man singt, aha, ich bekomme diesen Ton nicht, warum?
Ja.
Dann wäre ich vielleicht gegangen, aber das ist nicht passiert.
Ja.
Ich glaube, das ist, wie gesagt, auch in die Wiege gelegt und wenn man das hat,
ja.
Das ist wie ein Geschenk und deswegen muss man sehr, sehr behutsam mit diesem Geschenk umgehen.
Oh ja, da
umgehen.
Sagen Sie was. Auch eben bei der Rollenauswahl, oder?
Rollenauswahl, genauso.
Haben Sie auch da manchmal das Problem gehabt, dass vielleicht Intendanten oder Operndirektoren Wünsche von Ihnen hatten, wo Sie gesagt haben, oh, die Rolle lieber nicht, das ist gefährlich? Oder hat man Ihnen auch nur das angeboten, was ganz gut für Sie gepasst hat?
Also ich war immer selber vorsichtig. Als Dr. Drese, er war ein sehr guter Direktor, hat mir Luisa Miller gegeben, angeboten. Ich nahm das Partitur in die Hand, kam nach Hause, schaute, das ist ziemlich schwierig. Das hat sehr tief, entweder sehr tief geht oder sehr hoch geht. Was ich machte, ich bin direkt zu ihm gegangen und ich habe gesagt, Herr Direktor, glauben Sie, diese Rolle, vertrauen Sie mir? Glauben Sie, ich bin für diese Rolle geschaffen? Ich habe direkt gefragt. Und seine Antwort war, wenn Sie den Traviata so schön singen, das können Sie auch. Dann habe ich gedacht, okay, wenn er das so meint, dann beginne ich zum Lernen. Und eigenartigerweise muss ich das auch sagen, bis heute bin ich ein bisschen erstaunt, dass auch die Presse hat irgendwie das zelebriert als ein Durchbruch oder was auch immer, trotz der anderen Kritiken. Justament Luisa Miller, die lange nicht kam und Dr. Drede hat das erfrischt, eine Erfrischung gemacht, fast wie eine Premiere.
Ja.
Und justament diese wurde auch meine sozusagen
nochmal ein Durchbruch.
Lieblinge, noch einmal, ja.
Ja.
Das, es erstaunt mich bis heute, weil es hat schon gefährliche Seiten. Entweder hat man die Höhe oder die Tiefe nicht oder die Höhe ja. Da muss man richtige Balance ja. drinnen finden.
Aber trotzdem, weiter als diese Luisa sind Sie eigentlich im Fach nicht gegangen. Sie haben diese Grenze nicht überschritten. Also zum Beispiel Don Carlo, Trovatore, das war für Sie außer Frage, dass es in die Richtung geht.
Also oder? Ich habe auch nicht danach gesehnt, muss ich ehrlich sagen. Bei so vielen Opern, Rollen und bei so vielen Engagements, ehrlich gestanden, ich habe nicht einmal daran gedacht.
Ja.
Und mir wurde zum Beispiel Madame Butterfly
ja.
angeboten. Sicherlich, wahrscheinlich, sage ich einmal, sehr vorsichtig, hätte ich machen können. Aber habe ich gedacht, okay, irgendwann habe ich gehört von Mirella Freni selbst, dass sie diese Rolle nie auf der Bühne singen würde.
Ja.
Dieser Satz hat mich irgendwie nicht Angst gemacht, aber Vorsichtssignale gegeben.
Ja, ja, ja.
Diese Signale habe ich ernst genommen. Ich habe gedacht, sie ist viel lyrischer als ich. Und sie singt das nicht. Warum soll ich das singen?
Spannend, ja. ja.
Also das war genau so. Ich habe ihre Worte ernst genommen und sie hat wirklich nur das Film davon gemacht. Aber auf der Bühne hat sie nicht gesungen.
Ja, genau.
Und dann habe ich dankend auch mit ein bisschen Kränkungen, aber die haben verstanden.
Ja, ja, ja.
Das Zweite war eben der Rosenkavalier. Ich habe gedacht, ist die Rolle für mich? Die haben gesagt, ja, wir glauben daran. Also die haben so fest und überzeugt gesagt haben. Habe ich gedacht, okay. Und ich habe das gemacht. Also es gibt Momente, wo man anscheinend ja, ja sagt oder gibt's, ich weiß es nicht. Den habe ich gemacht wiederum. Heute würde ich noch einmal machen.
Ja, das hat Ihnen gut gefallen, ja?
Ja, das hat mir gut gefallen. Ziemlich schwere Sache. aber auch mit Interpretation und so weiter, aber die Monologe liebe ich. Es ist sinnvolle Geschichte, was die Marschallin singt.
Das, diese Sätze sind doch wie eine Bibel, oder?
Richtig, ja. Richtig. Und wenn ich den Inhalt von etwas gern habe, dann sage ich ja. Und das war die Äußerste, was ich gegangen bin. Dazu noch Alice.
Ah, genau.
Alice. Ja. Okay, Nello Santi glaubt an mir, hat gesagt, okay, ich will sie als Alice haben. Okay, zuerst war ich Nanetta.
Ja.
Okay, das ist ganz engelhafte Stimme, muss man singen mit Pianissimo. Okay, kein Problem für mich. Habe ich gesagt, bin ich Alice? Sagen Sie ehrlich. Hat gesagt, ja. Und wenn ein Dirigent sagt und glaubt und will, habe ich gesagt, okay. Und das war tatsächlich auch ein Erfolg.
Ja. Wenn man vor allem weiß, es ist ein Dirigent, der wirklich einem wohlgesonnen ist, der das Wissen hat, der die Erfahrung hat, dann kann man auch mal die Kontrolle abgeben und sagen, okay, ich vertraue jetzt einfach,
richtig,
weil du wirst dich nicht irren.
Richtig,
ja.
Richtig.
Auch schön, wenn man mit solchen Menschen arbeitet, wo man weiß, gut, wenn du das sagst, dann vertraue ich dir.
Wenn du das sagst, dann mache ich. Dann hat er Vertrauen und hat geglaubt an mir.
Ja,
ja, es hat gepasst. Es hat gepasst.
Schön. Ja, das muss es auch geben, wo es einfach passt. Sie sind ein Familienmensch. Sie haben schon gesagt, Sie sind Mutter, Ehefrau. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die Karriere, aber es gibt auch die ganz private Seite und alle Belange des Alltags, die man als Mutter, als Familienmensch hat.
Ja.
Wie haben Sie diese beiden Welten zusammengeführt? Wie war das Leben als Sängerin und Mutter, Ehefrau?
Also ich möchte hier nichts zu viel verschönern. Leicht ist es nicht, vor allem für eine Frau, die singt. Für einen Mann ist eher leichter, das habe ich sehr oft gesagt, weil man kann das Kind unter Umständen zu der Frau in die Hände des Ehefrau geben und sagen, bitte hier, pass gut auf und ich komme bald wieder nach Hause.
Ja.
Und dann ist erledigt. Als Mutter hat man mehr... Also ich habe mehr Pflichtgefühle
gehabt. Ja, mehr Verantwortung irgendwie.
Verantwortung gehabt. Ich habe irgendwie, wie soll ich sagen, teilweise Schuldgefühle würde ich nicht sagen, weil wenn ich Zeit hatte, dann war Quality-Zeit. Das muss man dazu sagen. Wenn ich die heutige Mutter sehe, die Zeit haben, aber das ist gestresst.
Ja.
Das ist dann kein Quality.
Nein.
Zeit. Wenn ich diese Zeit gelassen habe und ich habe nicht dann nach den Kindern jeden dritten Tag irgendwo, zweiten Tag irgendwo geflogen, gesagt, nein, ich sage einmal nein, ich konnte auch nein sagen. Das ist eine sehr wichtige Sache, einmal nein sagen zu können, nicht zu allem ja und amen sagen. Ich fliege. Wozu? Auch Künstler leben einmal.
Müssen auch.
Ja, natürlich.
Wie soll man sonst ausgeruht auf die Bühne gehen, wenn man nur im Stress ist, oder?
Ja, absolut.
Ja.
Und das ist der Moment. Und ich sage immer, das Leben hat nicht nur einen Weg. Das Leben hat viele Schichten, viele Paragraphen für die Menschen bereit. Warum soll man diese Kapitel nicht miterleben?
Ja.
Kommt irgendwann die Zeit, wo man vielleicht sich bereut und sagt, hätte ich gemacht. Das ist apropos ein typischer Merkmal von mir. Ich möchte nichts bereuen.
Das ist schön und das, wichtig, ja.
Ja, ich meine, ich mache mein Bestes, das zu machen, aber dafür muss man vorher gut überlegen, damit ich nicht später sage, ich bereue.
Aber selbst wenn man auch mal, was auch passiert, mal eine Entscheidung trifft, die sich vielleicht als nicht optimal herausstellt, wer weiß, was die andere Option gewesen wäre? Wir wissen es nicht. Wäre sie wirklich besser oder auch nicht? Also ich glaube, es bringt gar nichts im Nachhinein auch dann zu sehr drüber nachzudenken. Man hat die Entscheidung getroffen und das war in dem Moment aus irgendeinem Grund gut, oder?
Ja, natürlich. Und vor allem, ich bin ein Familienmensch. Ich bin ein Familienmensch. Also ich bin sehr, sehr konservativ und sehr liebevoll groß geworden. Und wer das kennt, möchte man das selber auch ja. haben.
Ja.
Und das geben, die Werte, was meine Eltern zu mir gegeben haben, gebe ich heute zu meinen Kindern. Und natürlich, ich möchte keinen Moment missen von Geburt bis jetzt, was wir gemeinsam erleben und tun. Das ist die wertvollste, was im Leben gibt. Warum sind wir auf dieser Welt? Ja, einer macht das, andere singt, andere ist Ingenieur, andere ist Architekt, etc., etc. Natürlich, aber das Wichtigste ist eben die Liebe.
Ja,
die Liebe zueinander.
Ja, ja.
Die Liebe. Warum leben wir? Warum arbeiten wir? Die Liebe muss man pflegen und weitergeben. Und wenn man weitergibt, die nächste Generation wird das genauso machen, weil die haben das genauso erlebt. Wir sehen so viele katastrophale Geschichten und natürlich, manchmal, also das möchte ich nicht jetzt hineinbringen, aber helfen ist gut, mache ich auch, wenn es mir gelingt, sehr oft sogar. Aber was ich sagen möchte, das sind Kinder, die dieses Glück nicht hatten, diese Liebe zu erleben. Und daher, für mich, das ist das Wichtigste im Leben.
Aber das war dann vielleicht für Sie auch nicht immer einfach, oder wenn Sie viel unterwegs waren, auch über See gesungen haben und eben nicht bei Ihren Liebsten waren. Es waren doch bestimmt auch schwere Zeiten, dann auf die Bühne zu gehen, so weit weg von zu Hause, oder?
Natürlich, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das, was bringt mir? Ich habe einen Vertrag, ich habe ja gesagt, ich muss es machen. Nützt gar nichts, jetzt einmal Negatives hineinzusaugen. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe gesagt, Mami kommt bald wieder. Und die haben das verstanden.
Ja.
Kinder sind auch nicht dumm. Ich meine, heutzutage sind auch die Mamis und Papis nicht zu Hause.
Natürlich.
Sorry.
Nein, das ist nichts Außergewöhnliches.
Ja,
nein.
Ich meine, ja. Wo ist das Unterschied? Deswegen habe ich betont, dass wenn Zeit, dann war es Quality Zeit.
Ja, gut genutzte Zeit. Quality Time. Zeit, ja.
Gut genutzte Zeit. Und leicht war es nicht, das betone ich noch einmal. Man muss ein Social Netz haben, bevor man Kinder bekommt. Habe ich die Möglichkeiten, unter Umständen die Kinder in gute Hände zu belassen,
ja.
Dann kann ich die Entscheidung treffen.
Absolut.
Nicht vorher.
Ja.
Also so bin ich auch dran gegangen. Und zwischen die beiden Söhne, die wir haben, es ist 4 Jahre Zeit. Ich meine, ich habe vieles natürlich abgesagt, das war mir komplett egal. Sogar mit Carlos Kleiber sollte ich Carmen machen. Ich habe bei ihm entschuldigt. Er hat verstanden. Ja, ich meine, es geht nicht.
Das war hier die Zeffirelli-Neuproduktion, ja?
Oder? Das wäre die Zeffirelli-Produktion gewesen.
Ja.
Aber er hat das verstanden und er war weder böse noch etwas. Also, weil ich möchte auch diese Seite von Leben genießen. Und nicht nur das eine machen.
Ja.
Genießen. Es gibt viele, viele Schichtweise. Zu nützen, ich glaube, das wäre meines Erachtens, meine bescheidene Denkweise ist, genieße, was jetzt, heute kommt. Was morgen ist, wissen wir nicht.
Und wer weiß, ob Sie so eine tolle Künstlerin geworden wären, wenn Sie nicht dieses private Glück auch gehabt hätten. Ich bin sicher, das hat auch viel Ihnen diese Sicherheit und diese Freude gegeben, oder? Die
Absolut.
Sie dann auf die Bühne wieder gebracht haben.
Absolut. Wo tut man Akkuladen?
Ja, ja, in zu Hause.
Zu Hause,
ja.
Bei der Familie.
Ja.
Und wie eben diesen Energietanken habe ich nur bei der Familie, bei dieser Liebe da, die von einem Kind zurückkommt.
Das ist das Schönste, ja.
Das ist das Schönste. Also dafür macht man alles. Würde ich alles machen. Wenn man hat mich oft, sehr oft gefragt, was war Ihre beste, schönste Premiere? Ich habe gesagt, Geburt meines Sohnes.
Oh ja.
Das ist ein Erlebnis, das tut man einmal erleben, oder?
Ich kann leider nicht mitreden. Ich bin nur Vater, nicht Mutter. Aber ich habe auch einen ganz großen Respekt davor und bewundere die Frauen für das, was sie dort leisten, und kann das nur aus der Ferne versuchen nachzuvollziehen, was man dort erlebt.
Ja, ja. Na, das ist das Schönste. Das ist das Schönste, was man erleben darf, und danach auch die Liebe, die man zurückbekommt. Ja. Das ist das Schönste.
Ja.
Oper kann man singen, natürlich, das ist auch. Aber das sind für mich
verschiedene
Gefühle.
Ja, absolut. Na, das ist, freut mich, dass Sie das so sehen, und das deckt sich sehr auch mit dem, was ich da fühle.
Oh ja,
und denke.
Energie habe ich wirklich bei der Familie getankt, und war ich glücklich, und bin ich auch glücklich wieder weggeflogen.
Und ja, auch dann schön.
Ja,
ne?
Das ist auch schön.
Genau, auch mit Abstand, und sich wieder drauf zu freuen. Und
richtig.
Ja, genau. Ja. Ja.
Und dann wieder weg und wieder kreativ sein und wieder nach Hause zu kommen.
Und Mama sein, ja.
Ja, und dann Mama-Rolle spielen.
Ja.
Wunderschön.
Genau,
wunderschön.
Dieses sich gegenseitig Befruchtende. Ne?
Absolut,
das ist, ja,
absolut.
Das kann ich total nachvollziehen.
Ja, ja.
Viele vielleicht gar nicht wissen, Sie waren auch als Schauspielerin tätig. Also wirklich Schauspielerin. Zum Beispiel gleich zweimal haben Sie in TV-Serien eine Operndiva gemimt. Das war einmal in der Leihoper.
Richtig,
und
ja.
Und in Deutschland sehr bekannten Ein Schloss am Wörthersee.
Stimmt.
Haben Sie jeweils eine Operndiva gespielt? Wie kam das zustande, so ein Angebot, dass man Sie dafür entdeckt hat?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das fiel den Produzenten ein, und die haben plötzlich gesagt, haben Sie Lust, mit uns einen Film zu drehen? Ich habe gesagt, warum denn nicht? Ja. Probieren wir es. Was ist Oper? Oper ist eigentlich auch Schauspieler. Oper ist nicht nur Singen, sondern da ist viel mehr drinnen. Das ist Action.
Wir sind singende Schauspieler.
Ja, ja. Absolut. Und da habe ich gesagt, okay, versuchen wir das. Und es war lustig.
Hat
es
Spaß lustig. Gemacht?
Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Es ist ganz anderes als Oper. Man muss viel, Dinge machen, Cuts machen und wieder etc. Und aber es kann sehr lustig sein.
Und war vielleicht für Ihr Opernpublikum auch mal interessant, oder? Sie im Fernsehen zu sehen in so einem ganz anderen Metier? Oder?
Stimmt, ja. Stimmt. Also ich würde das jederzeit wieder machen.
Ja. Das haben wir hier mit Werbung gemacht. Die Angebote dürfen kommen.
Ja.
Sie hatten aber schon eine gewisse Filmerfahrung. Sie haben nämlich einen Opernfilm gemacht, der auch Gott sei Dank unsterblich ist, weil er so toll ist. 1977 haben Sie die Stenka gesungen. In der Opernverfilmung von Richard Strauss, Arabella. Otto Schenk hat inszeniert, es war die Wiener Spitzenbesetzung. Janowitz, Sie in der Rolle der Schwester Stenka, Bernd Weikel, die Gruberowa als Fiaker-Milli, Riedel, eine der Grafenrollen. Erzählen Sie uns von diesem Erlebnis.
Ja, also das ist wirklich ein Erlebnis, das kam ziemlich früh, wo ich noch nicht so gut Deutsch konnte. Mhm. Sir Georg Scholti wollte mich unbedingt haben. Otto Schenk detto, gleich.
Toll.
Ich habe gesagt, bitte, habt Verständnis, engagieren Sie jemand anderen.
Wirklich?
Ja, wirklich. Die wirklich besser Deutsch kann. Nein, wir wollen sie haben. Okay, Otto Schenk hat wirklich wortwörtlich gesagt, ich werde sie jeden Tag anrufen, bis sie ja sagen. Toll. Tatsächlich um 8 Uhr hat er mich Punkt 8 Uhr angerufen. Habe ich gedacht, um Gottes Willen, was sage ich jetzt? Okay, kurz zu machen, mein Papa hat gesagt, jetzt finalmente, sag ja. Ich meine, du wirst das doch können. Ich kenne dich. Du sprichst so viele Sprachen, das wird schon drinnen sein. Okay. Die waren alle glücklich und bei den Aufnahmen, ich habe Sir Georg Scholti nie gesehen, weil ich musste in den Partitur schauen. Aber das macht nichts, ich höre ja die
Philharmoniken. Sie hatten die Stenka da noch nicht auf der Bühne gesungen?
Nein, noch
erst
nicht.
Danach.
Erst danach.
Sie waren die Fiakamili davor, ne?
Ja, zweimal habe ich, oder ein paar Mal gesungen.
Ja, ich glaube auch.
Aber
ein
paar
Mal.
So richtig Fiakamili
war nicht ihre Partie.
War nicht so meins.
Ja.
Aber dennoch habe ich diese Aufnahmen gemacht und nach einem Monat in Berlin die Filmaufnahmen. Glauben Sie oder nicht, alles aus. Es kam und seither spreche ich Deutsch.
Also ja, wirklich. Es ist kein Witz. Hat einen großen Anteil an ihrem
Deutsch. Ja, also wirklich. Also Playback war überhaupt kein Problem.
Ja, ja.
In einem Monat. In einem Monat.
Wahnsinn.
Mehr war nicht.
Da waren Sie fleißig anscheinend.
Nein, also ich glaube in der Unterbewusstsein. Es hat gewirkt und ja. Ab dann habe ich natürlich überall gesungen. In Berlin, in Hamburg, in Wien sowieso.
Die Stenka.
Und es ist ein schöner Film geworden.
Es ist ein wunderschöner Film, weil er auch wirklich so authentisch ist und einen so versetzt in das Wien der Kaiserzeit. Auch diese ganzen Details,
Richtig. Die
Otto Schenk ja auch bekannt ist, dass er da so ein liebevoller, detailversessener
Richtig.
Ist. Auch eine sehr berührende Rolle, diese Stenka, oder? Dieses Frauenschicksal in dieser Zeit. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich mir das so vor Augen führe. Eigentlich eine sehr tragische Figur, oder?
Eigentlich schon, weil sie sich so hergibt für die Schwesterliebe. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich.
Gar nicht.
Also, würde ich sagen.
Also überhaupt, dass man diese Gedanken zu vollziehen, diese Rolle eines Jungen zu spielen und auf sein eigenes Glück verzichten zu müssen und als nicht als die Person angesehen zu werden, die man ist. Und
Richtig.
Das ist spannende
Partie. Deswegen sage ich, also sich aufzugeben für die Schwester, dass sie einmal glücklich ist, deswegen das Duett ist sehr, sehr schön zu singen.
Toll.
Eine der schönsten Duetten, die ich kenne, ja.
Ja.
Es ist immer wieder geht unter die Haut.
Ja, das ist wirklich, was der Strauss da geschrieben hat.
Ja,
ja.
Es hat ihn was inspiriert.
Ja.
Es ist nicht ohne Ja. Es ist einer der schönsten.
Ein weiteres Genre, in dem sie auch immer populärer wurden, war dann die Operette. Das hat, sie haben ganz oft natürlich die Rosalinde gesungen, sie haben sogar eine ganze Johann Strauss-Platte aufgenommen und 1990 in Mörbisch eine fulminante Chardas-Fürstin dahingelegt. Wie stehen Sie zu der vermeintlich leichten Muse?
Ja, die leichte Muse ist gar nicht leicht, nämlich ist gar nicht leicht. Man denkt, das ist leicht, auch seitens Sänger. Man denkt ein bisschen, was schöne Melodie zu singen ist Gesang. Es ist aber nicht. Es ist aber nicht. Die Operette braucht Stimmen, weil wie die komponiert sind, die haben Tiefe, sehr viel Tiefe. Und plötzlich kommt ein hohes C oder ein D oder was auch immer. Da muss man diese Diapason, die Stimmöffnung muss sehr breit sein. Muss sehr breit sein, die ganze Partie zusammenzubringen.
Wie komplex allein schon eine Rosalinde ist, oder?
Ja, ja.
Also schon innerhalb dieses Chardas, das ist ja... Da habe ich schon einige Kolleginnen erlebt, denen es nicht leicht fiel.
Leicht ist es auch nicht, wirklich. Ja. Ohne Witz, aber ja, das muss man können. Das muss man können und für sich, was passt für meine Technik? Wie mache ich das, dass jeder Ton hörbar wird? Zum Beispiel, da gibt es bei der Chardas, da machen sehr viele...
Sie gehen einfach drüber.
Nein, so ist nicht geschrieben. Also das muss jeder für sich analysieren, wie mache ich das. Also ich habe, das spürt man nicht, ich habe immer den Dirigent gebeten, minimalste Tempo zurückzuhalten, zurückzugehen, das spürt man nicht. Aber dafür kann ich jeden Ton singen.
Ja.
Absolut. Anstatt so schmierige Zeug zu drüber machen, irgendwie drüber ziehen oder was. Ich wollte immer getreu zu den Komponisten bleiben.
Das ist ein schöner Anspruch, ja.
Ja, ich meine, er hat geschrieben. Und wenn eine Stimme das nicht machen kann, dann würde ich zweimal denken, ob ich die Rolle überhaupt singen kann oder sollte.
Richtig.
Und wie gesagt, damals, als mir das angeboten wurde, es war keine leichte Entscheidung. Die Kommission ist gekommen und gesessen, eben mich zu überzeugen, wir wollen sie unbedingt haben. Aber damals noch war die Operette ein bisschen durch wahrscheinlich schlechte Erfahrungen, sage ich einmal generell, nicht so gern angesehen. Das Genre war ein bisschen...
Also man hat schon zweimal überlegt, ob man als etablierte Opernsängerin die Operette mit reinnimmt.
Ja, das musste ich denken, weil die Operette war gerade mal nicht auf seinen Höhepunkt.
Ja, verstehe.
Da kommen schon die Fragen, hat sie das notwendig, muss sie das singen, warum tut sie das an, weil die Operette nicht. Und just damit, ich habe dann gedacht, okay, wenn sie das dermaßen wollen, dann werde ich das nicht so, viele sagen, es ist auf Wienerisch jetzt gesagt, kitschig. Ich habe gesagt, nein, just damit werde ich das sehr ernst singen. Das war meine Art von Operette, damit ich das versuche einmal hochzuheben und dorthin zu bringen, wo es sich gehört. Weil es ist wirklich, manche Oper ist leichter zu singen als Operette.
Das glaube ich. Es bedarf vieler technischer Fertigkeiten. Ich meine, nehmen wir nur das Vilja-Lied. Wenn man da oben das im Piano singen will, das kann man nicht einfach so.
Nein.
Da musst du wissen, wie du das in deinem Apparat bedienst. Absolut. Sonst klingt das eben wie einfach so. Oder?
Richtig, richtig. Und genau das habe ich dann gesagt, okay, das mache ich, aber ich werde ganz anderes machen. Nicht so diese...
Liebliche oder
subrettige Art, das ist es nicht.
Ja.
Das ist es nicht. Und dadurch ist das in Ungnade gefallen.
Ja,
und das hat mir zu Bedenken gegeben. Aber all along, es wurde. Und jetzt sieht man Operette anders, Gott sei Dank.
Ja.
Weil Österreich ist ein Land des Operette eigentlich.
Eben, man hat diese Tradition.
Und ja.
Es ist doch auch wert, dass die wieder so geschätzt wird, wie es mal war.
Absolut. Ne?
Und eben auch mit den ersten Kräften. Und das ist auch das Schöne, dass jetzt eben auch weniger unterschieden wird, sondern dass jemand, der Oper singt, auch Operettenpartien
absolut,
im Repertoire hat.
Ne? Absolut.
Ja.
Viele haben das gesungen, Annelies Rottenberger.
Und mit welchem Erfolg, ja?
Ja, die ganze Zeit mit Shows. Ich war sehr oft in ihre Shows ja. auch. Und noch viele, viele Kolleginnen und Kollegen.
Ja.
Und warum nicht?
Warum nicht?
Ich meine.
Ja. Und die Musik ist doch mitunter wirklich traumhaft schön, oder?
Ja, natürlich. Kollo singt wunderschön Oper und wunderschön Operette. Warum nicht? Ich meine, und mit ihm habe ich auch viele, viele Sachen. Er war mein Innesdenker.
Stimmt, der Matteo.
Der
ja,
Matteo.
Ja, natürlich.
Außerdem. Und er hat toll Operette gesungen. Also, dass man, wissen Sie, was ich sage meistens? Wenn man den richtigen Weg hat und die richtige Technik benutzt, man kann alles singen.
Das ist ein Satz, ja. Ja, ja. Kann man nur hervorheben, ja.
Ich meine sogar, ich würde so weit gehen, dass ich auch Musicals, die gehören.
Natürlich.
Warum
ich finde das
nicht?
So spannend, wenn
warum
das
nicht?
Eine klassisch ausgebildete
absolut.
Stimme singt,
ja.
weil diese Stimme ganz anders daran geht,
ja.
als wenn man es einfach nur so irgendwie...
Richtig.
Das ist, kann ganz toll und spannend
richtig.
Sein.
Richtig.
Ja, und das, ist, das also, gibt der Musik eine ganz interessante Ebene, eine Ernsthaftigkeit.
Auch. Richtig, ja. Diese Ernsthaftigkeit, das ist das ja. Wort, Dankeschön dafür, den ich gesucht habe, hat gefällt damals ja. bei der Operette, bei Musicals. Ach, was sind das?
Genau.
Nein, es ist schwere Sache, gut zu machen. So nebenbei zu machen, das ist nichts. Aber schön, ordentlich zu machen, dazu braucht man einmal das Instrument, mit dem Instrument richtig umzugehen, stilistisch sich drinnen zu fühlen, weil da ist justament das Unterschied. Ich glaube eher, dass Operette in den, ich weiß nicht, damalige Zeit, ich war noch nicht da wahrscheinlich, wirklich Soubrettiges angesehen wurde.
Ja.
Und das hat irgendwie, nichts gegen Soubretten, um Gottes
nein,
Willen.
Nein, nein.
Manche Soubrette ist besser manchmal als die Hauptrolle. Das gibt es auch.
Ja, ja, ja.
Ich habe das erlebt. Aber die technische Art und Weise, das meine ich, wie es gesungen wurde, war anders. Heute singt man technisch anderes.
Ja. Ich glaube, diese berühmten Filme, Verfilmungen aus den 50ern, ich glaube, die haben so ein bisschen dazu beigetragen, wo das dann eben so mit Schauspielern besetzt war und die gesungen haben. Und ich glaube, da bekam es diesen unseriösen Touch,
richtig,
wo dann plötzlich so eine Schauspieler-Soubretten anfing, die Rosalinde zu singen. Ja. Da gibt es auch wirklich Negativbeispiele.
Richtig.
Ich glaube, das hat sich so in den
so hinuntergezogen, das gesamte Niveau.
Ja.
Und das muss nicht sein, wie gesagt. Und dann, wenn man denkt, richtige Primadonnas haben Operetten gesungen, Entschuldigung, und schön gesungen, aber die hatten Stimmen.
Die Giudita-Uraufführungssängerin, das war die Novotna.
Ja,
Entschuldigung. Das, die hat an der Metropolitan gesungen und überall. Das war die, auch hier, verkaufte Braut und was weiß ich. Ne?
Wie soll man noch Giudita singen?
Eben.
Mit welchem Organ?
Ja.
Ich wüsste nicht.
Ja.
Das gehört ordentlich gesungen.
Ja, absolut. Naja, man muss sich nur angucken, wer hat die Uraufführung gesungen und das waren erste Kräfte.
Ne? Richtig, richtig.
Ja, ja.
Und Gott sei Dank, die heutige technisch, ich muss sagen, es ist viel besser geworden, Gott sei Dank. Technisch, die junge Generation ist sehr, sehr gut und genauso, wenn die weitermachen, die können eigentlich eine Stimme, sollte alles singen können, wenn technisch einwandfrei ist.
Ja.
Kein Problem.
Das denke ich auch. Wenn die Basis stimmt, hat man eigentlich freie Wahlen. Ne?
Sollte
man
auch. Richtig.
Ja. Ja, Sie haben schon angesprochen, Rothenberger. Und da gibt es ja hier in Wien noch viele andere Namen, die vor Ihnen hier eben den roten Teppich ausgerollt haben. Schwarzkopf, Seyfried, Ljubavelic. Haben Sie diese Größen mal kennengelernt?
Eigentlich nur en passant, nur en passant, weil das war nicht meine Generation.
Ja.
Das war eine ganz andere Generation. Ein einziges Mal gesehen, nicht einmal gehört, Hilde Güden.
Aha.
Die, man hat immer gesprochen von ihr, eine zierliche, sehr hübsche Frau. Aber ich bin schon froh, dass ich sie gesehen habe,
nicht
gehört. Und Ljubavelic habe ich auch gekannt.
Aha.
Und sie war eine sehr lustige, sehr starke Dame. Anneliese Rothenberger Detto, sie hat immer wieder zu ihren Shows eingeladen. Und sie sang alles. Sie sang Sophie hervorragend zum Beispiel und Operette auch.
Oh ja, eben auch mit derselben Ernsthaftigkeit.
Ja,
ne?
genau. Ja. Also, aber wie gesagt, so ganz persönlich dürfte ich nicht alle kennenlernen. Das war wahrscheinlich zu spät.
Ja,
ich war zu spät daran.
Ja. Ein Highlight in Ihrer Karriere fand 1987 statt, wo Sie mit einer Ihrer Paradepartien, der Adina im Liebestrank, an der New Yorker Metropolitan Opera debütiert haben.
Ja.
Dort haben Sie auch später noch die Musetta gesungen. Wie haben Sie das nochmal erlebt? Oper in New York, war das was Besonderes für Sie an diesem Riesenhaus?
Es war, wie soll ich sagen, ja, ich habe die riesige Saal vor den Augen. Das ist schon imponierend. Das ist schon imponierend. Aber das Publikum ist auch dankbar für gute Sachen, die wissen zu applaudieren, und für weniger gute, die sind gerecht, sage ich einmal.
Mhm.
Die machen wirklich spektakuläre Sachen. Zum Beispiel bei Musette, ich bin mit zwei Pferden hereingekommen.
Zeffirelli.
Echte. Und muss ich nur draußen halten. Ich war nicht einmal drinnen. Halten. Das ist schon ein Risiko.
Stimmt.
Weil das Pferd ist unberechenbar. Aber das sind wirklich, die machen showartig, aber ohne von dem Materium sich zu viel zu entfernen. Mindestens in meiner damaligen Zeit waren alles noch gesund denkende Menschen anscheinend, und das gemacht, wie es sich gehört, wie der Komponist vorgestellt hat.
Ja, ja.
Eine so, aber trotzdem war dieser Touch von Spektakel drinnen.
Verstehe.
Hauptsache, die Inhalte stimmt. Wenn das stimmt, wie gesagt, ich habe nichts gegen neue Inszenierungen, aber der Inhalt muss stimmen. Es ist geschrieben, schwarz auf weiß. Die brauchen nur lesen und ein bisschen wie maßgeschneidert. Die Rolleneinteilung muss sein.
Wir haben gerade schon vom Publikum geredet. Wie war das denn eigentlich mit dem Wiener Publikum? Das ist auch ein sehr, ich glaube, ein Publikum, wie man es auf der Welt so nicht nochmal findet.
Oder
ein sehr wissendes Publikum, ein sehr treues Publikum, ja, die ihre Lieblinge haben. Wie haben Sie das erlebt?
Wissen Sie, ich sage mal, wie man im Wald ruft, kommt es zurück. Das ist das eine. Zweitens, man muss auch die sogenannten kühlen Engländer, muss man auch ein bisschen anderes erziehen.
Ja, ja, erobern.
Erobern. Das hängt auch von Künstlern teilweise. Ich erinnere mit Anne Murray, Figaros Hochzeit. Sie haben sich kaputt gelacht. Ich habe nicht erwartet, dass die so lachen, dass wir weiter singen und niemand hört uns, weil die lachen.
Wirklich. Das war in London, oder?
Das war in London, ja. Covent Garden. Und die haben lauthals gelacht. Und dort habe ich einiges gemacht. Noch Bohème gemacht und L'Elysée d'Amore mit Sir Geraint Evans, wo Prinz Charles auch in der Loge saß.
Haben Sie ihn kennengelernt?
Ja, ja. Habe ich ihn kennengelernt. Er ist sehr nett eigentlich und sehr musikalisch. Aha. Er versteht von klassischer Musik etwas. Und man muss wirklich nur wissen, wie man das Publikum packt. Und Anne Murray war sehr, sehr lustig, weil die Kleid war einmal lustig und die konnten sich nicht zurückhalten.
Bei der Verkleidung im zweiten Akt.
Ja, 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 bei der Verkleidung. Und dann muss man wirklich selber auch Spaß haben. Ein Publikum versteht, ob Künstler Spaß haben oder auch nicht.
Ob das man ist, spielt, ja.
Ja, ob das jetzt irgendwie gemacht wird, weil es sein muss.
Ja.
Ich weiß es nicht. Die sollen auch unsere Freude mitbekommen. Und wenn das so ist, dann egal, ob das New York oder London oder Los Angeles, auch mit Berliner Oper war ich auch dort, die wissen ganz genau, die kommen mit. Aber wenn ein Künstler distanziert, dann bleiben sie über.
Ja, ja,
der Künstler muss wissen, wie packe ich, wie singe ich in den Herzen vom Publikum. Und dann natürlich zurück zu Wiener Publikum. Das ist, glaube ich, das ist eher ein bisschen anderes als die anderen Publikum. In dem Sinne, dass die Tradition war viel länger als Metropolitan,
natürlich,
zum Beispiel.
Natürlich. Und es war auch hier ein bisschen die Wiege der Musik.
Richtig.
Darf man auch nicht vergessen.
Ja, deswegen. Ja. Österreich ist Operettenland, Musikland, Mozart, alles. Da muss man sich schon, landet man nicht unbedingt an die Oper, wo man weiß, wie viele Persönlichkeiten hier gesungen haben. Das ist, ich sage das mit viel Respekt, ja, mit viel
Bewunderung.
Viel Bewunderung und die sind treu. Wenn sie lieben mit
Haut
und Haare. Ja. Sie verstehen die Musik. Ich habe sogar gesehen, Leute, die mit Partituren.
Gibt es tatsächlich?
Das habe ich gesehen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, die schauen sogar mit Lichtlampen, haben die gebracht und schauen, vielleicht die sind auch Studenten oder Dirigenten, das kann auch sein.
Aber es ist schon bewundernswert, wenn da so jemand sitzt.
Bewundernswert, ne? Ganz oben gesessen und wirklich geschaut. Und wenn sie jemanden lieben, sagen wir, hat man einen schlechten Tag. Die halten die Treue.
Ja, das ist doch schön.
Das ist doch schön.
Auch schön zu wissen, dass man sich das auch mal erlauben darf, dass man vielleicht nicht perfekt ist.
Ja, auch Künstler sind nur Menschen.
Aber natürlich.
Menschen sind. Wer weiß, wer fragt uns, was wir am Tag gemacht haben.
Ja, oder manchmal auch gibt es private Sorgen, Probleme.
Ich, natürlich, ne? Das mal, meine kann, ich.
Ja.
Oder ein Kind hat Fieber, 40 Grad.
Na klar.
Was bei mir einmal war, aber trotzdem, und das war bei Lucia, das weiß ich noch.
Ach so.
Aber justament, da kommt das Essen noch besonders schön. Das ist was anderes.
Ja, ja.
Wahrscheinlich der Adrenalinschuss.
Ja, ja, ja.
Weil du denkst, oh Gott, das Kind ist krank und ich singe.
Hm.
Aber justament,
ja, ja, ja,
weil die Gedanken woanders sind.
Genau, man versteift sich nicht auf das Singen. Ne?
Genau.
Das ist so oft der Fall.
Ja, ja. Und diese Liebe zu spüren, das ist was ganz Besonderes. Was ganz, ganz Besonderes. Und nach so vielen Jahren noch, die bleiben treu. Noch vorgestern hat mir eine Dame gesagt, und das ist bei mir geblieben, und habe ich Gedanken gemacht, warum? Hat gesagt, niemand hat Schuberts "Du bist die Ruhe" wie sie gesungen. Ich habe gesagt, wie, das erinnern Sie sich? Hat gesagt, ja, das habe ich noch, höre ich mehrmals. Wunderschön, ich habe nicht erwartet. Das war in einem ganz anderen Kontext und plötzlich sagt sie sowas. Und die wissen eben, weil die auch was verstehen von Musik. Also die Applaus sind nicht umsonst, nicht einmal die Buß. Also wer das verdient hat, die sind auch gerecht, muss ich sagen.
Ja.
Also vielleicht bin ich jetzt unfair, aber das ist die Wiener Publikum. Die wollen Qualität auf der Bühne.
Das ist
ihr Recht und
ja,
die kaufen Tickets, um Schönes zu hören.
Oh ja.
Und deswegen, aber das ist ein einmaliges Publikum. Wien bleibt Wien, wie gesagt.
Ja.
Ja, Wien bleibt Wien. Und das wird noch so genauso weitermachen. Hoffentlich, wenn niemand zerstört.
Sie haben diese unglaubliche Fülle an Bühnenpartien gesungen. Sind auch immer noch aktiv, sagen Sie, singen hier und da mal. Sie haben 2017 noch die Clotilde in Norma in Genf gemacht. Aber ist bei all den Jahren doch vielleicht eine Partie nicht gekommen, die Sie sich eigentlich insgeheim gewünscht haben?
Also wenn ich jetzt so denke, auf Anhieb...
Zum Beispiel, Sie haben gesagt, Sie haben im Wettbewerb die Faust-Margarete gesungen, aber die ganze Partie nicht, oder? Das stelle ich mir nicht...
Doch,
haben Sie.
Wissen Sie wo? Berlin.
Nein.
Berliner Opernhaus.
Deutsche Oper.
Deutsche Oper.
Ach, Tatsache.
Ja.
Sehen Sie, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Ja. Das habe ich gesungen und das war auch so ein bisschen modern, weil das Ganze hat in ein U-Bahn begonnen.
Aha.
Aber es ist okay. Es ist okay. Dennoch mit Aragall als Tenor. Sehr schöner Casting. Ich hätte auch gerne auch gesungen, aber dann in die Oper ist nicht gekommen,
ja,
sehr lange. Es ist versunken in der Tiefe.
Ja,
manche,
ja,
Opern sind so, genauso auch Luisa Miller.
Ja.
Seither ist nie wieder gekommen.
Wirklich?
Ja, warum, weiß man nicht.
Schade, ja.
Immer wieder Tosca,
ja, ja,
immer wieder die gleichen ein bisschen. Okay, man liebt diese Geschichten, das sind beliebte Oper, aber... Ein bisschen, Faust ist auch beliebt.
Oh, und was für ein
aber
tolles
Stück. Aber irgendwie wurde das auch,
ja,
jetzt kommt lange nicht.
Ja, ja, ja.
Oder Romeo und Juliette von Gounod ist auch jetzt...
Sehr lange nicht mehr, ja.
Ziemlich lange,
ja,
nicht mehr.
Ja. Also es gab keine Partie, der Sie so heute hinterher trauen, wo Sie sagen, ach schade, das hätte ich gern gesungen, das kam nicht.
Es fällt mir wirklich nichts ein. Und weil sie inzwischen mich und mein Wesen kennen, sonst wäre ich zu jemandem gegangen, zum Direktor, und hätte gesagt, ich habe Lust, diese Arie, diese Partie zu singen.
Ja.
Hätte ich gemacht.
Ja.
Aber wie gesagt, die Partien, die ich singen wollte, die sind zu mir gekommen. Gott sei Dank. Ich bin dankbar dafür, wirklich. Also,
was mich noch interessiert zum Beispiel, die Musetta ist ja eine Ihrer Paradepartien. Zwischendurch waren Sie auch mal die Mimi, aber Sie sind dann wieder auf die Musetta zurückgegangen. Warum?
Nur einmal, glaube ich. Weil es gab kein Musette, aber gab Mimi.
Aha.
Man hat immer gesagt, es gibt viele Mimis, aber wenige Musettes.
Ja.
Das heißt, mir hat es nichts ausgemacht. Dann hauptsächlich habe ich Mimi gesungen, weil Mimi bin ich.
Ja.
Musette habe ich eher mehr gespielt.
Ja, verstehe. Da war weniger von Ihnen drin.
Ja,
ja,
ja, weil es ist auch die Rolle bringt mit sich, dieses seichte Charakter. erst am Ende wird sie...
Eigentlich auch ein edler Charakter am Ende.
Ja, ne? Ja, dann weiß sie, was das Leben ist und was Liebe ist. Und das hat mir wieder gefallen. Und zuerst ist eigentlich ein Spiel.
Natürlich, auch Überspielen. Ne? Ja. Sie zeigt gar nicht, wer sie vielleicht wirklich ist, oder?
Ja.
Ja. Ja. Diese Show ist eigentlich
ja, nur Ja, das ist nur Show. Und ja. das Gott sei Dank erwarten auch das Publikum, wenn das zweite Akt losgeht, dass die ein bisschen was zum Lachen haben.
Natürlich. Es beginnt ja auch mit einem Musetta-Lacher.
Ja, genau, genau, genau. Masterklassen ja. sehr gerne. Wenn ich gefragt werde, ob ich das oder jenes machen möchte und ich weiß, also das Niveau wird gut sein und etc., dann sage ich nicht nein. Ja, das stimmt schon.
Und wie ist die Arbeit mit den jungen Sängern und Sängerinnen für
Sie? Sehr schön, sehr interessant. Es ist wunderschön, vor allem die Erfahrungen weiterzugeben. Und ich zeige auch sehr viel, damit die gleich das Unterschied sehen. Ich gehe nicht sehr theoretisch ran, weil viele sind konfus, wenn man viel Theorie erzählt. Ich gehe direkt zur Sache und sage, das soll so sein. Warum ist das falsch? Weil du das und das und das nicht machst. Jetzt probiere das und du wirst sehen. Und dann kommt.
Ja.
Und also ich rede weniger, wenn Fragen kommen, direkte Fragen. Natürlich beantworte ich alle. Nur jeder hat seinen eigenen Weg oder Modus. Das Wichtigste müssen die wissen und der Rest, wenn ich zeige, sag, schau, das kannst du auch machen, versuche es einmal. Und dieses Erfolgserlebnis, auch bei jungen Menschen, das macht so viel Spaß.
Ja, ich glaube.
Man ist zufrieden, man ist glücklich, dass das Leben nicht umsonst gelebt hat irgendwie.
Ja.
Muss ich ehrlich sagen, dass man weitergeben kann und wenn man helfen kann, dass diese Jungen weiterkommen, das ist auch eine Art Zufriedensein,
zufriedenstellen, Glück auch,
glücklich,
ja,
ja. glücklich sein. Und viele können das machen und viele haben schon das Erfolgsleiter geklettert bereits. Ja. Und das da freue ich mich mit jedem Erfolg.
Das ist doch toll, ja.
Es ist schön.
Das nochmal so mitzuerleben.
Natürlich,
über diese Leute dann.
Absolut, ja, absolut. Ja. Wenn die Engagements bekommen, Konzerte machen und richtig ja, das Instrument beherrschen, da beginnt schon. Und das ist auch also eine Herausforderung, muss ich sagen.
Unterrichten es ist anstrengend.
Unterrichten, ja? Ist viel anstrengender als selber singen.
Ja, weil wenn man selber singt, auch gerade auf der Bühne, es gibt immer wieder Momente, wo man kurz vielleicht abschalten kann. Aber als Lehrer, du musst ja für zwei Leute denken, für dich und den Sänger oder die Sängerin. Ne?
Natürlich, man ist total konzentriert. Aber wie gesagt, durch diese Konzentration, ich weiß es nicht, es ist seelisch anstrengend. Weil ich weiß, dass diejenige versucht, gut zu sein.
Natürlich.
Gut zu sein, aber es ist noch nicht reif. Man muss ein bisschen Zeit lassen, bis es reifer wird. Und siehe, nach ein paar Wochen ist die Reife da. Manche sind schnell, manche brauchen mehr Zeit. Das ist, man muss immer in den psychischen Zustand von jedem erkennen. Gegebenenfalls muss man heilen einmal.
Ja.
Was, sagte ich, ist Freiheit. Viele Sänger sind nicht frei, seelisch. Für verschiedene Gründe. Das muss man einmal beginnen, dort anzusetzen. Wenn das gemacht ist, plötzlich entsteht, alles ist locker, frei. Weil was ist Singen? Was ist, wenn man fest ist, da kann man nichts Schönes erwarten. Das ist alles festsitzt.
Ein trauriger Vogel singt nicht.
Richtig.
Ne?
Also zuerst das Problem lösen, solche Fälle gibt es auch. Und gibt es auch nur einige, die das Technik verbessern wollen. Das gibt es auch. Nicht jeder hat Probleme, Gott sei Dank. Aber ich sage nur, der Unterrichten bedarf einer sehr riesen Geduld, Verständnis und respektvoll behandeln die jungen Sänger.
Oh, ja.
Niemals schreien oder zu weinen bringen jemand, der was nicht kann. Niemand macht etwas mit Absicht. Niemand. Wenn die könnten das machen, die würden sowieso nicht zu Seminar kommen. Oder?
Ja, absolut.
Ganz
ja,
einfach.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Wenn man kann, okay, bin ich schon, brauche ich nicht. Oder komme ich als, vielleicht lerne ich was Neues. Das gibt es auch. Aber mit Respekt behandle jeden Einzelnen. Weil ich sage immer, gesunde Seele, gesundes Singen.
Ja.
Weil die haben unmittelbar miteinander zu tun.
Aber ja.
Unmittelbar.
Aber ja.
Also das muss man alles, wenn man unterrichtet, mitzählen, mitdenken. Und wenn etwas passiert, nicht die Ruhe verlieren, weitermachen, zeigen, lieb bleiben, niemanden verletzen. Und das nimmt natürlich viel Energie von einem.
Ja.
Aber lieber verliere ich Energie als die Motivation.
Das zeichnet Sie auch wieder aus als Person, dass Sie das so sehen. Das finde ich ganz rührend und schön, dass Sie da im Sinne der jungen Sänger denken. Das ist nicht selbstverständlich und kann man nur ganz groß respektieren. Toll, toll. Mögen Sie vielen Sängern und Sängerinnen dabei eine gute Hilfe sein.
Ich hoffe. Ich tue mein Bestes.
Ja. Frau Kammersängerin, eine letzte Frage.
Bitte.
Das ist eine ganz hypothetische Frage, aber diese Antwort offenbart immer sehr viel. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend ins Bett, wachen morgen früh auf und sind in dem Zustand, wie es besser nicht sein kann, körperlich, stimmlich, so wie es der Idealfall ist. Und Sie dürfen am Abend, sagen wir, auf die Bühne der Wiener Staatsoper, Sie dürfen die Partie singen, die Sie singen wollen. Welche wäre das? Worauf hätten Sie noch mal Lust, wenn alles möglich wäre?
Oh mein Gott, schwere Frage.
Ja, was kommt als erstes in den Kopf?
Schwere Frage. Ich glaube, heute, jetzt, würde ich sagen, weiß ich nicht, die Mimi oder die Contessa, eine davon.
Ah ja.
Eine davon. Ich würde nicht Violetta sagen.
Ja, ich hatte ein bisschen spekuliert. Ich dachte, jetzt kommt Violetta.
Weiß ich nicht, warum.
Vielleicht weiß abgeschlossen damit.
Nein, das ja. nicht, aber ich weiß es nicht, warum. Ja. Ich weiß es nicht. Von der heutigen Sicht, vielleicht Violetta auch, ist es sehr, sehr schön, klarerweise. Addio del passato, wer will das nicht singen? Die letzte Arie, mein Gott, es ist... ja, vielleicht, wenn ich ganz, ganz top fühlen würde...
Top.
Top, dann würde ich auch das sagen. Das sind meine Favoriten.
Ja,
das sind drei. Wirklich meine Favoriten. Das begleitet einen. Bohem, das sind schon die letzten Akkorde von, nicht das Gesang, bringt einem zu weinen. Die letzten Akkorde, da habe ich geweint.
Ja,
das ist, weil
wo das Licht dann langsam ausgeht.
Ja, und, ja. Da habe ich geweint, zum Beispiel, wenn die Philharmoniker oder Orchester spielt, egal wo, weil in Zürich habe ich viel gesungen. Ja, was bleibt von Leben? Summa summarum. Was man erlebt hat, das Glück, die Liebe und was Schönes erlebt hat. Und da sieht man eben die Wahrheit, wie das Leben einmal endet. Dieser philosophische Teil. Und da habe ich Musette wirklich geliebt, weil sie endlich reifer wurde. Und diese Banalitäten, sie ließ es los, dass im Leben was anderes gibt als nur so seichte Akten oder seichte Momente. Es gibt viel, viel, viel Tieferes.
Ja, ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn sie ihren Schmuck abnimmt. Und dann eben gibt für diesen Muff.
Ja.
Ne? Das ist, da zeigt sie eigentlich alles,
natürlich.
Wer sie ist.
Ja, natürlich.
Ja.
Da war ich wieder im Stück.
Ja,
da war ich vollkommen im Stück.
Das waren schöne Schlussworte, wie ich sie mir eigentlich schöner nicht hätte wünschen können.
Ja, danke schön. Danke für Ihr...
Frau Kammersängerin, ich danke Ihnen. Es war sehr umfangreich, es war interessant, es war berührend, es war eine Welt tat sich da auf. Eine Welt, die Ihre Karriere war und ist und vor der man nur den Hut ziehen kann und auch sagen kann, danke für all das, was Sie für die Musik, auch für heute, für die jungen Sänger tun. Danke.
Ja, ich glaube, Musik ist mein Leben. Mit dem bin ich geboren und ich glaube, mit Musik werde ich weg. Also das spüre ich. Ohne Musik gibt es keinen Tag ohne Musik für mich. Gibt es keinen Tag. Ich bin nicht zufrieden. Wie bin nicht glücklich. Ich brauche das, wie das tägliche Brot.
Der Lebensinhalt.
Ja, der Lebensinhalt. Obwohl viele andere Sachen sind auch wichtig. Aber das macht mich glücklich, weil wir erreichen, wie Sie wissen, ganz, ganz genau, Sie sind selber Sänger, tolle Sänger, erreichen eine ganz andere Ebene, was das normale Publikum nicht kann.
Ja.
Oft denke ich, wie schade, dass die das nicht wissen.
Ja, das denke ich auch so oft. Man möchte den Leuten so gern erklären, was das für ein Gefühl ist. Man kann es gar nicht. Ne?
Ja.
Es gibt diese Worte nicht. Dieses Hochgefühl, was wir mitunter
haben. Ja, man kann erzählen, manche verstehen. Dafür braucht man natürlich bestimmte Leute, die das Ding haben, das Wissen haben dafür und die liebe Musik. Die verstehen, dass wir eigentlich in eine ganz andere Ebene leben, im Grunde genommen, als das normale Mensch.
Ja,
natürlich, wir gehen auch einkaufen, wir gehen auch ein bisschen spazieren. Das alles klar. Aber im Grunde, ich weiß nicht, wie Sie das machen, ich habe meine Fantasie. Ich lebe...
Ohne geht es nicht. Ohne geht es nicht. Ja.
Durch meine Fantasie. Ja. Ich bin immer irgendwo anderes und teilweise manchmal komme ich nicht mit, was rundherum gesprochen wird. Ja.
Es kommt mir sehr bekannt vor, alles. Ja.
Das ist schön. Ja. Das ist schön. Aber das ist die schönere Welt.
Ja.
Das ist die...
Die wir gewählt haben.
Ja, aber das ist die schönere Welt, wo nichts Böses ist. Es gibt auch Böses, natürlich, in der Musik und so weiter. Aber wir wissen... das sind Geschichten, die passiert sind, etc., etc. Aber dennoch, unsere Seelen leben auf eine andere Ebene.
Das stimmt.
Und das macht jemanden reich. Nicht so banal reich, das ist ein ganz besonderer Reichtum. Dass die Seele... das alles erleben darf. Das wünsche ich so vielen, dass das miterleben. Deswegen, die Bühne ist, so viele Menschen mitnehmen kann, wenn man singt, desto besser.
Unbedingt.
Das war immer mein Ziel. Wenn ich nicht mitnehme, dann habe ich gesagt, okay, dann ist irgendwo, läuft nicht gut.
Ja, ja.
Mitnehmen. Und wenn die mitkommen, da weiß man, da ist diese Transmission zwischen Publikum und Künstler. Und da ist das Ganze ein Welt. Und das ist Sinn des Singens. Publikum kommt in 3-4 Stunden die eigenen Sorgen zu vergessen oder die Probleme zu vergessen und ein bisschen träumen zu können.
Ja, und das muss man ihnen auch geben. Ne?
Geben und offerieren. Bitte vergisst und jetzt geht's in eine andere Welt. Das ist schön. Und ich hoffe, wir erfüllen diesen Wunsch.
Kann man jedem nur wünschen, dass er diese Gabe hat. Ja. Ihnen wünsche ich, dass die Musik noch lange, am besten für immer, ein Teil Ihres Lebens bleibt und Sie so glücklich macht, wie es das bis heute tut.
Dankeschön. Sehr, sehr lieb gesagt.
Ich danke Ihnen für alles und ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund.
Danke. Ist das Wichtigste.
Ist es so.
Am Ende des Tages. Ja.
Frau Kammersängerin Gazarian, vielen, vielen Dank.
Gerne geschehen. Sehr gerne.